Info einholen. Eine Ausgabe Adrenalindrang, und zwar die vierte. Kleines Jubiläum heute, denn es ist die 25. Ausgabe von Info einholen. Ich habe schon 25 Podcasts gemacht. Und heute habe ich jemanden direkt aus der Frankfurter Sahara. Er ist am Main gelaufen, er ist durch die Wetterau geradelt. Doch ganz am Anfang ist er durch den Langener Waldsee geschwommen und hat den Ironman Frankfurt hinter sich gebracht. Tobi aus Düsseldorf. Hi, Tobi.
Hallo. Schön, dass du sagst, ich wäre am Main gelaufen. Das war ja am Ende eine andere Sache als laufen.
Wir fangen gleich. Würde mal gewünscht. Wir fangen gleich an. Eins wollte ich vorher noch sagen, und zwar unsere aufrichtige Anteilnahme an dem Sportler der Familie möchte ich aussprechen, der dort leider verstorben ist, einen Tag nach dem Rennen. Das ist eine richtig blöde Sache, was so ein Rennen auf eine andere Art und Weise auch unvergessen macht. Eine ganz komische Sache, die da passiert ist.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Ja. Für alle, die das nicht wissen oder jetzt das erste Mal hören, könnt ihr sicherlich im Internet noch einiges drüber finden. Ich wusste das nicht, dass man so darauf achten muss, wie viel Salz man zu sich nimmt. Ich meine, ich bin jemand, der bei den Rennen immer viel ISO-Getränke und so auch dann in sich reinkippt. Während des Radfahrens habe ich selber meinen eigenen ISO-Mix. Da nehme ich meistens von der Firma Basica das, weil ich das am besten vertrage. Und ja. Wenn das alle ist, dann nehme ich, das wird eigentlich nicht alle. Ich habe das immer extrem konzentriert in einer Flasche und das kippe ich dann immer in die vordere Trinkflasche nach und kippe immer Wasser drauf, sodass ich praktisch fürs komplette Radfahren meinen eigenen ISO-Drink habe.
Ja, was ich nicht wusste, das hatte ich jetzt irgendwie mal nachgelesen, einer dieser Berichte, dass halt diese ISO-Getränke auch verhältnismäßig wenig Salz haben, also diverse Mineralien und Zuckerstoffe. Aber gerade an so einem heißen Tag ist das halt mit Salzverlust nochmal ein anderes Thema.
Ja, wie heiß war es denn da?
Ja, also offiziell hat man so von um die 40 Grad gesprochen, mögen auch nur 39. 30 gewesen sein, aber von Donnerstag bis Sonntag eigentlich durch immer über 35 Grad.
Und mit was für einer Zeit bist du ins Ziel gekommen?
Ich war am Ende mit glatt 12 Stunden 5 fertig.
Ach ja, genau, 12 Stunden 5 und 0:0.
Genau.
Ja, wir
auf die Sekunde.
Wir haben das die ganze Zeit verfolgt am TV und im Internet. Die Profis und dann hinterher auch die Amateure. Es war für mich auch ein extrem langer Tag, weil ich morgens den Start habe ich noch verpennt. Da waren sie schon am Schwimmen. Die Profis waren am Schwimmen, ihr Amateure noch nicht. Das war das erste Mal jetzt, dass sie die Startgruppen auseinandergezogen hatten, ne?
Ja.
Dass die Profis erst die Herren und dann auch die Damen später gestartet sind, weil sie so die Wettbewerbsverzerrung ein bisschen raus haben wollten.
Weil sie gesagt haben, da wird ja viel diskutiert. Also ich hatte mir das auch am Anfang im Vorfeld anders vorgestellt. Aber es gab halt im Grunde vier Startgruppen. Die Profi-Männer, 2 Minuten später die Profi-Frauen. Und dann eine kleinere Gruppe von ein paar hundert Amateuren um 6.50 Uhr. Und dann der große Rest mit den Blaubadekappen, die man halt auf dem Fernsehen gesehen hat, um 7 Uhr. Also was ich mir erhofft hatte, war halt was anderes. Es gab bei einigen Rennen auch so eine andere Art Rolling Start, dass man halt als Gruppe durch so einen Torbogen startet und dann nicht mehr als 150 Athleten pro Minute ins Wasser kommen. Oder nee. Ja, es wäre dann ein bisschen in die Länge gestreckt worden und so sind halt alle parallel gestartet.
Fürs Fernsehen waren das natürlich imposante Bilder, ne? Das sah richtig gut aus. der Langner Waldsee hat auch von oben, sieht er so ein bisschen grünlich aus. Ist das Wasser grün oder was hat das für eine Farbe?
Ja, es ist so der typische Baggersee. Jetzt so wirklich extrem grün habe ich ihn nicht wahrgenommen. Also es war schon recht sauber. Also es gibt andere Seen, die dann auch mehr Algen haben. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein aktiver Baggersee. Und in der Nähe ist auch dieser Raunheimer Waldsee, das ist auch so eine Kiesgrube. Der ist noch heller. Also es war eigentlich so eine durchschnittliche Wasserfarbe.
Okay.
Leicht grünlich.
Ja, was gibt's noch zum Rennen zu sagen? Ach so, ich war gerade dabei und hatte gesagt, es war ein langer Tag, weil sowohl die Profis dann angeschaut, dann eben euch so im Mittelfeld und dann hatte ich noch eine Athletin, die ich wirklich bis zur letzten Minute, direkt nach ihr wurde der Livestream auf Ironman.com ausgeschaltet. Ich war so wirklich die Letzte, die da ins Ziel reinkam, leider ein paar Minuten nach dem Zielschluss. Aber wir konnten noch sehen, sie hat eine Medaille gekriegt und so, das war richtig gut. Und danach haben sie dann den Stream ausgeschaltet und haben wir gedacht, ja gut, ist auch in Ordnung. Weil wir hatten sie, das wurde im Fernsehen übertragen, die Finish Line Party, der HR3 macht ja da den Riesenbericht und dann hatten sie die, war die zu Ende. Und dann haben sie angefangen, da das Ziel abzubauen. Aber der Livestream lief noch weiter. Das war sehr gut.
Ja, das ist auch schön.
Ja, wir gehen einfach mal wie klassisch üblich unseren Fragenkatalog durch. Und dann kommen wir sicherlich noch auf die eine oder andere Geschichte, die du vielleicht auf der Strecke erlebt hast. War das dein erster Start dort oder...
Ja, ich war jetzt zum ersten Mal in Frankfurt. Also ich habe mich also jetzt ungefähr vor einem Jahr und zwei Wochen angemeldet. Und ja, dann war... Der ist nicht immer direkt ausverkauft. Also man hat ein bisschen Zeitfenster. Das ist nicht wie in Rot, wo man dann in den ersten 8 Minuten sich angemeldet haben muss.
8 Minuten? Sondern, das ist falsch. Rot
muss da bin ich optimistisch.
Sekunden. Letztes Jahr waren es 60 Sekunden, dann war das Ding ausgebucht.
Ja, ich glaube, bei Frankfurt hat man dann doch ein paar Wochen Zeit.
Ich gucke gerade hier, wenn dieses schöne kleine Tablet hier die Seite aufbaut von Ironman, klick hier to register now. Also, du kannst dich zurzeit noch registrieren für den 3. Juli 2016.
Ja, wie das Wetter wird, wissen wir noch nicht.
Ja, das geht auch. Der Link funktioniert.
Ja.
Wieder wegklicken. So. Ja, also wer sich jetzt noch anmelden will, diesmal dauert es nicht so lange, bis der Podcast rauskommt. Ich habe ja mit den Kapitelmarken das jetzt anders gelöst und mit den Shownotes, die werde ich irgendwann mal da reinpflegen. Der Podcast geht direkt heute Abend noch dann, dass man den sich runterladen kann.
Schön.
So, jetzt schon wieder abgeschwiffen. Also geografische Lage ist klar, ist mitten in Deutschland, in Frankfurt. Warum hattest du dir dieses Rennen ausgesucht?
Ja, ich wollte mal was in der Nähe haben, weil ich ja letztes Jahr bin ich ja nach Seattle geflogen. Das war natürlich urlaubstechnisch sehr schön. Aber mit so einem Flug ist natürlich immer so ein Riesenaufwand. Und das Jahr davor war ich in Zürich. Und das sind ja für mich gerade mal 2 Stunden Fahrt darunter. Und ich kenne so ein bisschen die Ecke von dem Triathlon in Wiesbaden. Da geht es zwar durch den Taunus, aber da hat man schon mal so einen gewissen Eindruck, was so in der Natur auf einen zukommt. Und ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden und wurde auch nicht enttäuscht.
Okay. Wo hast du übernächtigt und wie bist du an die Übernachtungsmöglichkeit gekommen?
Also ich habe das Hotel genommen, was ich sonst auch nehme, für Wiesbaden. Das ist so ein bisschen südwestlich. Das ist in der Nähe vom Raunheimer Waldsee. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Süden von Frankfurt dieser Flughafen ist. Und auf der einen Seite von der Landebahn, also östlich gesehen, ist der Langener Waldsee und auf der anderen Seite der Raunheimer Waldsee. Und in dem Raunheimer Waldsee findet das Schwimmen für die, den Wiesbaden-Triathlon statt und im Langener für den Frankfurter Ironman. Und mir war das einfach lieber, dann in der Nähe zu sein und dann von Süden her mit dem Auto anzureisen, dass man dann halt einen kurzen Weg hat. Ich bin dann auch nicht der Freund, der irgendwo in der Nähe vom Ziel wohnt, sondern ich habe es halt gerne in der Nähe vom Start, um da den Weg so ein bisschen kurz zu halten.
Bevor wir das nachher vergessen, war denn dann die, das haben wir glaube ich auch als Frage, wie die Abreise wieder ist. Und ja, okay, diesmal bist du mit dem Zug gefahren oder mit dem Auto?
Oder bist du geflogen? Ich bin mit dem Auto hin. Mhm. Wie gesagt, das ist ja nur die A3 runter.
Ja.
Und auch am Rennmorgen, ich war um 5 Uhr morgens da, also Wechselzone machte um 5 Uhr auf und dann gegen 6.15 Uhr sollte die schließen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Bammel, wie das halt mit den Parkplätzen da vor Ort ist, weil ja die Fahrradwechselzone an sich an dem eigentlichen Badeseeparkplatz ist. Aber da gibt es halt diese Kiesgrubengesellschaft, die haben ihr Gelände geöffnet dann sonntags morgens und dann ist das so eine Art Parkplatz auf deren Firmengelände. Okay. Also um 5 Uhr morgens ging das noch ganz gut.
Ah. Ja, jetzt warst du erstmal angekommen, Startunterlagen holen. Musstest du nach Frankfurt dann rein oder wo gibt es die
genau da? Ja, die gibt's, also es ist alles zentral in der Nähe vom Römer, der ist ja quasi die Stadtmitte, so 100 Meter vom Main entfernt und unten am Main ist die ganze Sache aufgebaut. Also ich bin donnerstags angereist, direkt einmal dahin. Also man muss halt gucken, dass man irgendwo nicht ganz zentral parkt, sondern ein bisschen spazieren geht, das ist auch ganz nett. Und die ganzen Startunterlagen abholen und was gibt es dann noch? Diese Messe, es ist alles da an dem gleichen Fleck. Und gerade was die Startunterlagen angeht, ich war ja dann auch Freitag zur Rennbesprechung da und Samstag auch nochmal für irgendwas anderes, glaube ich. Es erschien mir nie voll. Also es war eigentlich angenehm, dass sich das so verteilt hat. Also ich habe jetzt nicht die Zeitpunkte mitbekommen, wo die Leute dann da großartig in Schlange stehen mussten, um ihre Startunterlagen abzuholen. Ich hoffe, dass das auch andere so getroffen hat, dass es also recht fix dann da durchging.
Mhm. So, mir ist gerade hier... Heute ist der Pleiten-, Pech- und Pannentag. Wir haben schon gerade eine halbe Stunde Tonprobleme gehabt, aber jetzt scheinen die gelöst zu sein. Jetzt habe ich mir gerade hier meinen Fragenkatalog weggedrückt. Startunterlagen. Genau, Streckenbesichtigung, Schwimmen, Radlaufen.
Habe ich mir geschenkt.
Hast genug Erfahrung.
Ja, nee, ich glaube, es gab samstags, da glaube ich, ein Testschwimmen und das wäre dann auch morgens gewesen und mir war dann halt wichtiger, auch mal irgendwie auszuschlafen, in Ruhe zu kommen. Also das Testschwimmen für Samstag habe ich ausgelassen. Es gab fürs Radfahren, gab es vorher Bike Days, da war ich mal 5-6 Wochen vorher. Das war eine ganz nette Veranstaltung, weil man sich dann ein bisschen außerhalb, nordöstlich von Frankfurt getroffen hat und dann diesen Rundbogen einmal abgefahren ist, der so übers Land geht. Man hat also die Innenstadt ausgelassen und das fand ich ganz gut, dass man also schon mal so ein Gefühl dafür hat, wie die Strecke aussieht, von wo der Wind kommt und alles. Mhm. Und Laufstrecke musste ich mir jetzt auch nicht antun. Die kennt man von der Karte, dass die am Main lang geht. Und gerade weil es ja von Donnerstag bis Sonntag immer über 35 Grad waren, das ist eine 4-Runden-Strecke, da muss ich mir das dann auch nicht bei den Temperaturen irgendwie spaziergangtechnisch oder lauftechnisch antun, die anzugucken. Das habe ich dann auch auf den Sonntag geschoben.
Wie war die Streckenbeschriftung so an sich komplett? War alles gut zu finden, also vor allen Dingen auf der Radstrecke, wenn du vorher nicht wusstest, wo du lang musst, konnte man es gut erkennen?
Das Lustige ist ja eigentlich, normalerweise hat man ja immer Leute in der Nähe, gerade bei so einer Langdistanz, also wenn es dann um 2 Runden geht, dann zieht sich das ja schon mal auseinander. Mhm. Und in der 2. Runde ist man schon mal etwas entfernter voneinander und es war immer gut ausgeschildert. Es gibt so neongelbe Schilder mit schwarzen Pfeilen drauf. Und für so eine Teststrecke, wenn man die machen will, dann sind auch so Radwege ausgeschildert, wo dann immer draufsteht Ironman Frankfurt. Also dass man auch außerhalb des Rennens diese Radrunde abfahren könnte.
Ah ja.
Und kritische Punkte sind natürlich dann auch immer besetzt. Also da erstmal Hut ab vor den Leuten, die dann 6, 7, 8 Stunden an dem Tag irgendwo sitzen durften, damit eine Querstraße gesperrt ist oder damit ich als Radfahrer wusste, dass ich jetzt links oder rechts abbiegen muss.
Bei der Startnummernausgabe gab es sicherlich auch wieder eine schöne Merchandising-Messe mit Klamotten und, ja, und allem.
Genau, also sicherlich nicht zufällig läuft man aus der Startunterlagenstelle raus, direkt ins Merchandise-Zelt.
Ins Ironman-Merchandise.
Genau.
Ja,
das ist. Da hat sich einer schon was bei gedacht. Da kann man natürlich einmal durchschauen und wenn man da rausgeht, kommt man direkt auf diese Messe. Und die Messe ist natürlich nicht unwichtig, wenn man auch irgendwelche Sachen besorgen muss, wenn man irgendwelche, Gaskartuschen oder Fahrradersatzteile oder irgendwelche Gels und Riegel noch braucht, die kriegt man dann da und eigentlich auch zu ganz normalen Preisen.
Ja, die Rennverpflegung, die es dort gibt, ist ja wohl von Powerbar, wenn ich das hier richtig sehe.
Genau, also Ironman und Powerbar sind eigentlich miteinander verheiratet, von daher weiß man da schon im Vorfeld, was auf einen zukommt, womit man sich dann halt vorher beschäftigen muss. Weil wenn man ein Rennen macht mit Gels oder Flüssigkeiten, die man vorher nicht probiert hat oder nicht unter Belastung kannte, dann kann der Körper da schon mal böse drauf reagieren.
Warst du am Powerbar-Stand? Gab's da einen und gab's da irgendwie was zum Testen auch? Bieten die dann da eigentlich immer irgendwie so Sonderkonditionen an oder?
Nee, die hatten jetzt keine besonderen Sonderpreise. Der Faris war einen Tag später mal da, das war mal was Spezielles.
Okay.
Den konnte man aber nicht mitnehmen.
Nicht?
Den durfte man mal drücken und ein Foto machen. Ich glaube, bei 35 Grad wollte man ihn weder drücken, noch wollte er gedrückt werden, aber da konnte man sich halt so ein paar Tipps abholen.
Hatte er nicht seine Badehose an einfach?
Nee, ich habe da mussten andere Athleten dran halten. Also ich habe tatsächlich einen beim Radfahren überholt oder er hat mich überholt, der in Badehose unterwegs war.
Oh cool. Richtig oldschool.
Ja.
Ja. Wettkampfbesprechung habe ich hier als nächstes. No, hast du gesagt, warst du? Ich glaube, hattest du auch auf Facebook geschrieben, bin jetzt bei Wettkampfbesprechung. Saß man da auf den Tribünen am Römer? Oder wie
haben genau, die haben gemacht? Also diese. Ja, die haben die Wettkampfbesprechung draußen auf dem Römer auf diesen Zuschauertribünen gemacht. Die waren also zu 90% fertig. Der Teppich war noch nicht da und die haben halt über dem Zielbogen haben die mit dem Kran so eine riesen Leinwand aufgebaut. Das hat man vielleicht auch im Fernsehen gesehen.
Ja,
hat man. Das ist auch der Livestream, also der HR-Bericht lief dann auch darüber oder was auch immer dann draußen unterwegs war. Und ist dann halt nicht vor der Sonne geschützt.
Ja.
Dementsprechend haben die es dann auch zügig durchgezogen. Die Wettkampfbesprechung war freitags, meine ich. Das weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir mal nachgucken. Also ich fand es auf jeden Fall von der Uhrzeit her ganz schön, dass es um 14 Uhr war, weil ich habe das schon mal erlebt bei einer Langdistanz, dass es am Tag vorm Rennen relativ spät war. Und da möchte man ja vielleicht doch irgendwie sich dann auf den nächsten Tag vorbereiten. Aber es mit den 14 Uhr passte ganz gut. Ich habe gerade den Zeitplan offen. Und der sagt mir, Wettkampfbesprechung war am Freitag.
Genau, ja.
Ja, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber bei so einer Langdistanz sollte man ja auch ein bisschen früher anreisen, um zur Ruhe zu kommen. Von daher fand ich das also schon ganz praktisch. Wie gesagt, die sind da zügig durchgegangen, die haben die wesentlichen Punkte besprochen. Sachen, die ich mir halt so erhoffe, dass irgendwie hingewiesen wird bei Radstrecken oder so auf irgendwelche Bodenunebenheiten oder Kurven. Das wurde an dem Tag auf jeden Fall ausgelassen. Ansonsten haben die sich halt mehr darauf konzentriert zu sagen, dass gerade bei der Radstrecke nochmal ein oder zwei zusätzliche Stände für Wasser da waren und dass die auch beim auf der Laufstrecke knapp anderthalb Kilometer Verpflegungsstand hatten mit mindestens Wasser. Das war aufgrund der Temperaturen dann wichtiger, als zu sagen, dass es irgendwie im Stadtgebiet halt unebene Straßenverhältnisse gibt.
Ja, und was die wichtigste Nachricht wahrscheinlich war, Neo oder nicht Neo?
Ja, das konnten die da schon vorhersagen. Also es hatte sich am Donnerstag schon angedeutet. Ich glaube, Donnerstag gab es schon die Meldung, dass es für die Profis auf jeden Fall ein Neoprenverbot geben wird. Das liegt bei, glaube ich, 22 Grad. Mhm. Das war schon überschritten. Und bei den Age-Groupern dürfte es so bei 24,5 liegen. Und da hatte dann schon der Moderator gesagt, dass er gerade ein paar Stunden vorher am See war und da schon 25 Grad gemessen hat an einigen Stellen. Und am Renntag selber waren es dann 27 Grad. Also man konnte ja mit großer Gewissheit dann vorher sagen, dass es nicht kälter wird.
Ja.
Da ging natürlich allerdings dann, war jetzt keine große Begeisterung im Publikum, aber ich meine, das ist ja völlig verständlich und ich finde das dann halt auch bei so einer Temperatur besser, dann ohne Neo zu schwimmen, als wenn man sich dann halt irgendwelche Zeiten erhofft oder Vorteile dadurch erhofft, aber dann überhitzt. Also es wird ja schon sehr warm dann im Anzug selber. Aber wenn die Sonne scheint und das schwarze Ding zieht die Wärme noch an. Von daher ist das ja auch zur eigenen Kühlung dann auch besser.
Auf jeden Fall. Hast du die Pasta-Party auch mitgenommen? Guck mal gerade eben.
Nee, da war ich nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo die stattgefunden hat.
Ich guck gerade, die steht noch nicht mal hier im Zeitplan. Also, ach nee, das ist sogar noch der 2015er Zeitplan. Wo ist denn hier die haben die keine Pasta-Party? Das kann ja nicht sein. Radstrecken.
Ja. Nö. Ja, es gab ein Welcome-Bankett gab es. Abends, freitagsabends.
Da. Welcome Bankett. Das, wo ich damals in der Schweiz gestartet bin, Ironman Schweiz, in Zürich, da hatten sie das auch, da hatten sie auch so ein Bankett. Das war eigentlich ziemlich cool. Da gab es dann so richtiges Essen, ne? So an den Tisch geliefert, wenn das so da auch ist. Aber weißt du jetzt nicht, ne?
Das weiß ich nicht. Also die hatten, glaube ich, dann während der Rennbesprechung gesagt, dass da in der Nähe von der Eissporthalle aus dem Gelände was veranstaltet wird.
Ah, okay.
Hörte sich aber auch mehr so nach Pasta-Party an, dass sie dann halt viel draußen aufgebaut haben.
Gut, wenn jemand weiß, wie das da war, kann er gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir das noch bei der Folge mit dabei. Pasta-Party. Ja, Bike-Check-In dann noch am Samstag. Genau.
Samstag, ja, das war ein Riesenspaß. Der Langener Waldsee ist ja auch gleichzeitig ein Badesee. Und bei den Temperaturen hat sich dann so gefühlt ganz Frankfurt vorgenommen, in den Badesee zu gehen.
Und der war gesperrt.
Ja, der Weg dahin war natürlich zu. Der Parkplatz war ja natürlich für die Wechselzone blockiert und diesen Sonntagmorgen-Parkplatz, den gab es da noch nicht. Das heißt, die 3000 Teilnehmer, die sich dann über den Tag verteilt ihre Fahrräder da abgeben wollten, plus die gefühlten 6000 Besucher, die zum Badesee wollten, mussten dann irgendwo am Straßenrand parken. Das heißt, man kam da hin, auf dem Weg zu dem See, gab es schon einen riesen Rückstau. Also wenn man die Radstrecke rückwärts fährt, dann ist das eine zweispurige Straße, die einspurig wird. Mhm. Und da parken die schon auf dieser Schnellstraße, auf dem Seitenstreifen. orientierungslos wie ich bin, dann nochmal kurz vorher rechts abgebogen und irgendwie so parallel am Wald entlang. Und das ist ja so ein Baggersee im Wald. Und dann hat man halt gesehen, dass da so hier und da Leute parkten und dem habe ich das dann gleich getan und von da aus dann einmal durch den Wald spaziert. Also das war dann halt 40 Minuten, 45 Minuten Fußmarsch dahin, aber es war immer noch angenehmer als irgendwo auf der Schnellstraße zu parken, wo dann irgendwo die Seebesucher und Triathleten dann hin und her liefen.
Eieieiei.
Das war schon eine spannende Sache.
Okay.
Also ja, das ist ja also heutzutage mit Google Maps dann kein Problem, mal zu gucken, wo man jetzt wirklich gelandet ist, um sich da mal durch den Wald zu schlagen. Und vor Ort angekommen gab es dann halt den klassischen Eingang zum See, bei dem auch viele Stange standen. Und parallel dazu.
Keine Fahrräder.
Nee, parallel dazu gab es dann halt für die mit Fahrrädern den Check-in, dass man halt schneller durchkam zum Bike-Check-in. Das ist das übliche Prozedere, dass man einmal von den Wettkampfrichtern begutachtet wird. Die kontrollieren dann, dass der Helm richtig sitzt. Also das gibt da irgendwo die Angewohnheit. Oder weiß ich nicht. Es gibt halt ein paar Spezialisten, die mögen es, den Helm geschlossen am Fahrrad zu haben und überzuziehen. Das ist natürlich dann, wenn man den im Rennen hat, keine Sicherheit, weil der ja genauso irgendwie auch wieder runterfallen kann, falls ich einen Unfall habe. Ja. Von daher kontrollieren die halt, dass der richtig schließt und da nicht mehr als ein Fingerbreit drunter passt.
Also in Rot haben sie vor 2 Jahren, wo ich da gestartet bin, gesagt, wenn sie, man musste den Helm über Nacht am Fahrrad lassen, haben sie gesagt, wenn sie einen geschlossenen Helm finden, wird man disqualifiziert. Mhm. Der Helm hat offen am Fahrrad zu hängen, haben sie jedem gesagt, der da reingegangen ist.
Genau, das ist halt der Hintergrund, weil irgendwie hat sich mal wahrscheinlich einer gedacht, er spart eine Sekunde dann, dass er halt einen geschlossenen Helm am Fahrrad hat, einen überzieht und der ist dann auf die Nase gefallen. Ja. Deshalb wird das halt kontrolliert, die machen ein Foto von dir mit dem Fahrrad, das halt mal zu sehen ist, wer zusammengehört, falls hinterher irgendwas nicht mehr zusammenpassen sollte. Und das sind halt genau solche Sachen.
Ein Foto machen die von dir? Das heißt, du musst dich so richtig hinstellen und dann macht einer mit einer Kamera ein Foto oder filmen sie das einfach nur, wie man reingeht?
Ja, das ist unterschiedlich. Also das machen jetzt so seit 1-2 Jahren, dass man da durchgeht. Man wird, glaube ich, gefilmt oder halt so ein Fotograf sitzt da und dann stellt man sich einmal mit dem Fahrrad dahin und kriegt schnell einen Schnappschuss, damit das einmal zusammenpasst.
Okay, ja. Das kenne ich auch noch nicht. Das ist neu.
Ja, das ist relativ neu, genau. Nee, und dann kommt das übliche Prozedere, dass man seinen Startplatz sucht. Den hatte ich glücklicherweise nicht allzu weit vom Ausgang. Also ich finde das immer schöner, wenn man dann nach dem Schwimmen das Fahrrad nicht so weit schieben muss. Und ich habe dann auch direkt alle meine Sachen dagelassen. Also ich hatte erst das Fahrrad abgestellt und meinen Wechselbeutel aufgehängt. Habe dann aber gesehen, dass dieser Wechselbeutel genau in der Sonne steht. Und dann macht das natürlich auch keinen Unterschied, ob ich das jetzt um 3-4 Uhr nachmittags dann am Fahrrad oder im Beutel die ganzen Sachen aufheizen lasse. Mhm. Und ich habe dann also direkt Radschuhe, ich habe alles komplett fertig gemacht, Radschuhe eingeklickt und mit Gummibändern festgemacht und den Helm habe ich auch ans Fahrrad gehängt. Wobei das gerade bei diesen Triathlonrädern eigentlich eine schöne Sache ist, weil man diese, Riemen vom Helm gut dafür nutzen kann, dass man die dann halt über den Griff hängt. Genau. Von daher ist ja gar kein Bedarf, den irgendwie zuzumachen, damit er dann dran hängen bleibt, sondern das macht er ja von ganz alleine. Und dann kriegt man, also in den meisten Fällen kriegt man auch so eine so ein Bike-Cover von irgendeinem freundlichen Sponsor. Und dann ist das halt so ein bisschen vor Tau geschützt oder halt auch vor Wind. Soll so ein bisschen vor Sonneneinstrahlung schützen. Nichtsdestotrotz Luft rauslassen aus den Reifen.
Ich wollte gerade fragen, hast du die Luft rausgelassen?
Ja, ja. Der lustige Effekt ist, das war mir jetzt auch neu, das hatte ich vorher auch noch nicht erlebt, weil ich dann halt am Anfang auch noch alles am Fahrrad hatte.
Ja.
Beziehungsweise mein Bike-Reparaturset hatte ich noch am Fahrrad dran. Und dann hat man schon hier und da mal knallen gehört und dann haben die auch durchgesagt, dass das nicht die Reifen sind, sondern dass jetzt einfach bei den Temperaturen sich diese Gaskartuschen, dass sich dieses der Inhalt, der sich abgesetzt hat, dass der auch mit der Zeit explodiert. Also man sollte dann diese Gaskartuschen rausnehmen und am nächsten Morgen wieder reintun, damit die nicht in der Sonne dann verpuffen.
Ah, okay. Ja gut, im Rennen habe ich nämlich auch Gaskartuschen, da habe ich keine normale Pumpe. Habe ich zum Glück schnell auf Holz klopfen, noch nie gebraucht.
Ja, das ist auch sowas, wo ich dann halt auch zum Glück noch nie davon Gebrauch machen musste. Aber das das wäre natürlich auch eine tolle Überraschung gewesen, wenn man dann eine Panne hat und dann feststellt, dass das irgendwo in den Sachen, die man dabei hat, die Kartusche schon leer ist.
Das ist schon alle.
Dann denkst ja, du, hat schon ein anderer genutzt.
Wann habe ich die leer gemacht? Kann mich gar nicht dran erinnern.
Genau.
Ja, super. Ja, dann bist du wieder da weg vom See. Zurück ging es dann besser oder war da auch so viel Verkehr wieder?
Nee, nur raus ging es ja einfacher, beziehungsweise für mich war es dann halt auch wichtig zu wissen, so einen Plan B zu haben. Ich war mir noch nicht so ganz sicher, ob dann der Besucherpark, also der Athletenparkplatz, die richtige Wahl ist, weil der erste Eindruck ist natürlich, das ist wahnsinnig voll da, das könnte am nächsten Morgen auch so voll sein.
Ja.
Und einmal um den Wald, der um den Langener Waldsee ist, andersrum herum, mal ein bisschen die Gegend angeguckt und da bin ich dann halt diesem Rückstau entgangen, beziehungsweise war ja nur ein Parkplatz auf der Schnellstraße. Aber in meinem Fall hätte ich tatsächlich auch an diesem, ja, durch diesen Stau durchgemusst, weil ich ja nach Süden musste und von Norden kam. War mir dann auch nicht so ganz angenehm, da dann nochmal durch diese Parkplatz-Karawane durchzugurken.
Okay.
So.
Bist du dann direkt in dein Hotel gefahren oder hast du nochmal was gemacht dann abends da?
Nee, das war so 16 Uhr. Also ursprünglich war auch angegeben, dass zwischen 12 und 19 Uhr dieser Bike-Check-In ist. Mhm. Die machen es auch gerne so ein bisschen verteilt mit irgendwelchen Startnummern, auf die dann nicht so wirklich geachtet wird, sondern es ist so eine psychologische Sache, damit man versucht, die Leute so ein bisschen zu verteilen. Aber es war jetzt auch nicht so wild. Also waren schon einige da. Und bei so einer direkten Sonneneinstrahlung möchte ich natürlich auch nicht von 12 Uhr an meine ganzen Sachen da stehen haben. Also von daher 3, 4 Uhr fand ich schon in Ordnung. Dann hat man auch so ein bisschen Luft nach hinten. Und dann ging es auch für mich einfach so zurück zum Hotel und so ein bisschen entspannt, noch was essen. Und der Versuch, da relativ früh schlafen zu gehen.
Morgens aufgestanden, das Erste, was du gemacht hast, ist?
Ich hatte die Sachen schon komplett bereitgestellt. Ich habe das letzten zwei Rennen auch so gemacht, dass ich mir schon am Abend vorher die ISO-Flaschen vorbereitet habe. Weil wenn sich das absetzt, das vermischt sich dann sowieso im Lauf des Transports oder wenn man im Fahrrad unterwegs ist. Mhm. Von daher stehe ich auf, dusche mich und ziehe mir einen Rennanzug an und dann ging es nach einer halben Stunde schon los. Also um 4 Uhr aufgestanden, um 4:30 los und dann war ich auch um 4:50 auf dem Parkplatz.
Also hast du nicht viel Verkehr gehabt?
Oder nee, also zumindest gut durchgekommen? Das ging ganz gut. Ja, also das man kommt dann von dieser B44 zum Eingang von dem See und da ist ja erstmal dieses Kieswerk und da wird man dann auf den Parkplatz gelotst. Und das hat alles gut funktioniert. Also die gingen dann alle zügig da rein.
Und was musstest du für eine Strafgebühr bezahlen, dass du da einen ganzen Tag parkst? Haben sie da Geld für genommen oder war kostenlos?
Nee, gar nichts. Also das,
das ist nicht schlecht.
Warum sonst? Ja, also da ist wohl der Kieswerkbetreiber
Sponsor.
Recht cool. Ja.
Hast du sonst irgendwie mitgekriegt, wie man sonst noch da hinkommen kann? Bus, Shuttle?
Ja, also es gibt einen Shuttle. Weil die üblichen Empfehlungen sind natürlich, dass man in einem schönen Hotel in der Innenstadt wohnt und dann fahren ab, weiß ich nicht, 4:30 Uhr oder sonst mal, fahren Bus-Shuttle zum See. Die hat man dann auch gesehen, weil man von diesem Kieswerk aus am See entlang ging und parallel dazu ist dann diese Straße, an der dann die Busse da vorbeikamen. Man wandert dann so 15, 20 Minuten gemütlich zur Wechselzone hin. Parallel kommen dann die vom Bus-Shuttle dahin und entsprechend fährt der Bus-Shuttle auch den ganzen Tag die Freunde, Verwandten dann in die Stadt und bis spät abends 1 Uhr, glaube ich, auch zurück wieder an den See.
Mhm. Ja, das hört sich gut an.
Mhm.
Die Wechselzone an sich, ist sie gut aufgebaut? Ist da genug Platz an dem See oder...
Ja, also es ist eigentlich ein Parkplatz für die Besucher. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Reihen das waren. Ich glaube, ich stand selber in der 4. Reihe und dann mögen noch mal gefühlt 4 andere kommen. Das war recht lang. Es sind ja 3000 Teilnehmer. Von daher ist das schon eine Masse, die da steht, aber es ist halt ausreichend Platz. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil ich hinterm Sattel habe ich so einen Flaschenhalter, in dem ich mein Werkzeug drin habe und dann halt auch für so ein langes Rennen noch so eine andere Wasserflasche, dass ich dann halt Probleme bekomme, wenn ich mein Fahrrad abhole. Also ich spekuliere mal darauf, dass die dann neben mir schon schneller geschwommen sind und ich dann halt das Fahrrad schön schräg stellen kann. War an dem Tag nicht so.
Okay.
Da musste ich dann einmal die Sachen abnehmen und dann wieder drauf tun.
Damit du das Fahrrad rauskriegst.
Ja, ich hätte jetzt sonst nicht rausbekommen, weil die Flaschen dann quer sind. Also es, diese Halterung, diese Stange war so hoch, dass man also mit dem Sattel drunter herkommt.
Ja.
Da gibt es natürlich noch längere Kollegen, die dann wahrscheinlich ein Problem haben, wenn die ein größeres Fahrrad haben. Aber ich habe dann mir die Zeit genommen, die ja, beiden Flaschen einmal rauszunehmen, das Fahrrad rauszuziehen und dann die Sachen erstmal wieder zu befestigen.
Ah, okay.
So viel Zeit muss dann sein.
Ja. Was ich vergessen hatte, beim Aufbau oder beim Fahrrad in die Wechselzone bringen, haben Sie wieder einen Service angeboten für Pannen oder so? Noch Reparaturservice?
Der steht da üblicherweise rum, so ein bisschen abseits, aber es gibt dann halt beim Bike-Check-In natürlich die Möglichkeit, da sich nochmal helfen zu lassen, beziehungsweise am Morgen davor auch. Und was auch immer sehr schön ist, also das sagen die auch dann über die Lautsprecher durch, dass die dann auch versuchen, wenn die mitbekommen, dass halt irgendwo ein Reifen noch platzen sollte und man selber beim Schwimmen ist, dass dann halt die Techniker da rumflitzen und versuchen mit dem Material, was man selber am Fahrrad hat, die Sachen zu flicken. Mhm. Also mag sein, dass man dann an sein Fahrrad kommt und sich wundert, dass dann, weiß ich nicht, ein Schlauch vielleicht daneben liegt, ob man es mitkriegt oder weiß ich auch gar nicht. Aber dass man nach Möglichkeit halt dadurch keine Beeinträchtigung hat.
Okay, dann kommen wir zu den Zuschauern und Live-Ticker habe ich hier. Da kann ich jetzt mal was zu sagen. Das hast du ja nicht so mitgekriegt. Also erstmal hervorragend die Übertragung auf HR3. Da hatten sie morgens im Internet, war Nicole Leder als Co-Kommentatorin dabei. Die konnte natürlich einiges erzählen, weil sie in Frankfurt auch schon ein paar Mal gestartet war und die ganzen Leute natürlich kennt. Und hinterher, als es im Fernsehen lief, war der Faris Al-Sultan Co-Kommentator. Das war natürlich auch gut, weil Faris ist immer für einen lustigen Spruch zu haben, ne? Ja. Das ist immer, ich finde den immer klasse. Insofern konnte man im Fernsehen und im Internet das ganz gut verfolgen. Das war einmal HR3. Und dann konntest du auch noch den Ironman Livestream gucken auf der Ironman Seite.
Ja.
So, und dann kommen wir aber dazu, einen Live-Ticker und seine Leute verfolgen. Also was da Iron Man gemacht hat, ich weiß es nicht. Normalerweise hast du, wenn sie das mit Mika-Timing machen, kannst du da Favoriten anlegen in einer Liste. Du kannst erstmal überhaupt die Leute suchen, so nach Vereinen zum Beispiel. Du weißt ja nicht immer von deinem Verein, wenn du so ein großer Verein bist wie wir, welche Leute starten da alles? Wer ist denn jetzt wirklich alles da? Weil nicht jeder hausiert mit seinem Start so, ich starte da jetzt. Manche wollen das nicht preisgeben oder sagen es einfach nicht. Kannst du nicht finden. Du kannst nirgendwo den Verein eingeben. Also zumindest dieses Jahr. Dann, wenn du dann jemanden gefunden hast, kannst du den nirgendwo favorisieren. Sondern du musst die Seite geöffnet halten. Dann aktualisiert sich die Seite nicht automatisch. So, dass ich dann praktisch, wir hatten von uns 5 Leute, die dort starten sollten, oder beziehungsweise 5 Leute, die ich kenne. Die habe ich dann auch irgendwann alle gefunden über Facebook und anderen Nachrichten. Der hat die Startnummer. Mit Startnummer ging es dann relativ einfach, das einzugeben.
Ja.
Aber ich hatte dann 5 Tabs offen auf dem Computer und habe dann immer die einzelnen angeklickt und dann Refresh gedrückt und dann kamen die neuen Zeiten.
Ja.
Das war also richtig schlecht. Bei den Profis hingegen hatten sie einen richtigen Live-Ticker. Da konntest du sogar auf der Karte sehen, wo der Athlet sich gerade befindet auf der Strecke. Das war natürlich.
Da wird hier was gemacht. Also irgendwie, das versuchen die jetzt so seit einem knappen Jahr, gerade bei den Profis irgendwie mit GPS oder sowas, so eine Live-Berichterstattung auch auf die Karte zu bringen, dass du weißt, wo sind halt die guten Jungs gerade wirklich unterwegs.
Total uninteressant. Das habe ich doch im Fernsehen sowieso.
Ja.
Aber ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich auch in Rot den Live-Ticker geguckt. Ich meine, diese beiden Rennen muss man immer vergleichen, weil das sind die Top-Rennen in Deutschland. Und da gab es von jedem Athleten so einen Live-Ticker. Dann konntest du den anklicken. Erstmal konntest du den favorisieren und in eine Liste reinlegen. Es war, glaube ich, von Mika Timing. Und dann konntest du nochmal anklicken und dann hast du ihn auf der Karte gesehen.
Ja.
Und für jeden Athleten, also auch für die Age-Grouper. Ja. Also das war super, ne? Also Ironman, wenn ihr das irgendwann mal hört, das müsst ihr ändern. Also das war ganz schlecht. Also das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich wirklich alle Leute zusammen hatte, die ich gern sehen wollte. Muss ich zu meiner Schande gestehen, du konntest noch nicht mal die Startliste, konntest du nur als PDF-Datei die runterladen und dann konntest du da drin suchen. Ja. Und ich wusste noch nicht, dass man mit auf dem Apple mit Apfel und F dann so ein Fenster öffnet, wo dann wahrscheinlich Found ist und du dann suchen konntest. Das wusste ich bis dato nicht, habe ich dann aber gelernt und so habe ich euch dann auch alle gefunden.
Ja, lehrreicher Tag.
Ja, wieder was gelernt am Computer.
Jo.
Ja, vom Start, der ist ja unten am Strand, ne? Hast du dich da irgendwie warm machen können, oder?
Ja.
Also, an dem Tag wahrscheinlich warm machen, ja. Den.
Das war mir relativ wurscht. Also ich hatte ja relativ viel Zeit. Ich war ja um 5 Uhr am Parkplatz, gegen, weiß ich nicht, 5:30, viertel vor 6 war ich dann aus der Wechselzone raus, weil ich dann nicht mehr viel zu tun hatte. Konnte so ein bisschen die Gegend erkunden und es gab halt so einen Vorschwimmbereich, da bin ich auch mal rein und Wassertemperatur war ja, hatte irgendwie mal gesagt, mal bei 27 Grad. Da muss man sich vorstellen, das ist wie im Schwimmbad. Also Schwimmbad hat auch so um die 27, 28 Grad, also sehr angenehm und das war so die Warmmachphase. Ansonsten so direkt vorm Schwimmen, wenn man mit 2000 anderen da steht, dann ist halt nichts mehr groß mit irgendwie Arme durch die Luft wirbeln und Muskeln warm machen. Das sehe ich dann bei so einer langen Distanz, sehe ich das auch entspannter. Also dass man einfach dann am Anfang die Zeit nutzt, die dann halt auch alle brauchen, um sich zu sortieren. Da kommt man eh nicht so schnell voran, wie man das halt gerne möchte. Dass man sich dann auch so ein bisschen bewusst ausbremsen lässt, damit man da nicht zu schnell angeht und dann halt die ersten paar hundert Meter dann zum Warmschwimmen auch annimmt.
Ja, kommen wir zur Schwimmstrecke. Das war ja eine Schwimmstrecke mit Landgang. Ja. Und wie haben Sie da die Orientierung? Waren die Bojen groß genug?
Also ich bin so aus sechster Reihe gestartet. Ich habe mich also das aus vorletzten Jahr, als ich in Zürich war, gelernt. Da bin ich relativ spät zum Schwimmstart gekommen und bin dann halt irgendwo in der Masse untergegangen. Das hatte mir nicht gefallen. War also relativ weit vorne und bei so einer Gruppe brauchst du auch nicht viel Orientierung mit den Bojen. Ich habe die zwar zwischendurch gesehen, aber solange du weißt, dass ein paar rechts und links neben dir sind, weißt du, dass du auch irgendwo mit im Feld gerade ausschwimmst. Und ab und an gucken wir mal nach vorne. Ich hatte das Gefühl, dass es relativ wenig Bojen gab, aber die es gab, habe ich dann auch schon ab und an gesehen. Also wenn ich mich jetzt hätte daran orientieren müssen, weil es Lehrer wäre, dann hätte ich das vielleicht anders wahrgenommen. Aber so fand ich das in Ordnung. Und der erste Teil ist ja halt geradeaus. Am Ufer entlang, von daher kann man sich dann halt als Mensch, der rechts atmet, auch immer schön am Ufer orientieren, dass man dem nicht zu nahe kommt. Und auf der linken Seite sollten ja dann noch andere sein. Und was ich halt hinterher im Fernsehen gesehen habe, das finde ich immer ganz sportlich, Man hat ja so Bojen, an denen man dann eigentlich so schwimmtechnisch rechts oder links dran vorbeischwimmen muss.
Ja.
Am Anfang nehmen die das nicht so ernst. Also das soll sich dann einfach so ein bisschen in die Breite verteilen. Und wenn es dann eigentlich so ein Rundkurs ist, wo man die Bojen links halten muss und am Anfang die ersten zwei Bojen dann auch mal links umschwommen werden, dann wird das nicht als Abkürzen gedeutet, sondern es verteilt sich einfach. Es zieht sich dann in die Länge und wenn die erste Wendeboje kommt, dann müssen dann halt alle außen rum, dann hat sich das auch so ein bisschen verteilt.
Okay.
Also da nimmt es keiner so ernst, sondern da kommen halt 2000 Leute ins Wasser, die müssen irgendwo hin. Und da ist jetzt kein Kanufahrer, der den dann auf den Kopf schlägt und sagt, hier rote Karte und du musst außen rum, sondern dann sollen halt drei, vier Leute dann auch da lang schwimmen, dadurch wird die Strecke ja nicht kürzer.
Okay. Moment, ich muss mal kurz hier. So. Die
Was mir da
Strecke.
einfach aufgefallen ist, beim Schwimmstart und auch beim Ausgang beziehungsweise bei diesem Landgang, man läuft also aus diesem Strand in die Kiesgrube rein und es sind halt relativ große Steine, die da liegen. Man hat es im Fernsehen vielleicht nicht gesehen,
Nee,
also bei den
das.
Age-Groupern war es schon so, dass also alle da recht gemütlich raus sind, weil es ja schon an den Füßen stört. Also ich weiß nicht, ob man da, das ist auch ein relativ flacher Anstieg. Ich weiß gar nicht, ob man da was machen kann, ob das THW da irgendwelche Platten mit Teppichen bauen kann oder ob das halt auch zu aufwendig ist oder halt von alleine schwimmt, wenn man so 20 Meter irgendwie überbrücken muss. Also es hat einfach, ja, genervt. Also ich will nicht sagen gestört, sondern es waren halt runde Steine. Die pieksen jetzt nicht, die machen keine Schnittwunden oder sowas. Es nervt einfach. Also, das ist jetzt kein Sandstrand in der Kiesgrube, den man da erwarten darf, sondern man muss da einfach mal durch.
Ja.
Ist halt unangenehm.
Und das war jetzt nur beim Einstieg oder war das auch bei
Nee, war
dem...
an allen vier Stellen. Also beim Schwimmstart, der vom Strand ausging, das war ja dieses Jahr kein Wasserstart. Bei diesem Landgang, wenn man da einmal raus und wieder rein muss und dann am Ende auch, wenn man das ganze Schwimmen beendet hat.
Und allgemein, wie war das Schwimmen? Wie groß war die Schlägerei am Anfang, wenn du in der sechsten
Fand ich,
Reihe warst? Waren alle...
ja, ich fand es überraschend positiv. Also ich war so ungefähr mit den anderen Leuten in einem Tempo. Man kriegt das so ein bisschen mit, dass einige Leute dann vereinzelt auch relativ weit vorne sind, weil sie früh waren, aber dann halt auch Zeiten haben, wo man sich sagen könnte, vielleicht auch weiter hinten. Da würde ich mir auch wünschen, das gibt es bei anderen Rennen, dass man halt so ein bisschen vorsortiert, dass man so Helfer hat mit Schildern, mit irgendwelchen Zeiten, wer möchte unter einer Stunde schwimmen. Er möchte eine Stunde bis Stunde fünf, dass die Leute sich schon mal vorsortieren können,
Ja.
weil das für alle unangenehm ist. Es hat sich relativ schnell entzerrt, aber ich hatte es am Anfang trotzdem gehabt, dass es halt Leute gibt, die ja bewusst oder unbewusst über dich rüberschwimmen. Und das finde ich halt immer recht unverschämt, wenn einer an dir vorbeischwimmt und mit seinem Kraulschlag dir nicht auf den Rücken schlägt, sondern einfach dich runterdrückt. Oder dir die Beine dann halt weghaut. Am Anfang ist das halt so, dass die dir in die Beine schwimmen.
Ja.
Aber ich hatte es auch später im Rennen, dass halt irgendwer hinter mir war, der wollte dann im Wasserschatten schwimmen. Und dann schlägt er mir einmal auf die Beine und schlägt er mir zweimal auf die Beine. Und beim dritten Krautzug schlägt er mir auch auf die Beine. Also das fand ich dann schon sehr nervig. Und da muss man in dem Fall dann einfach mal mit den Füßen fest ins Wasser treten, damit er halt merkt,
So
ich
geht's
kriege das mit, es
nicht.
nervt.
Ja.
Ja. Und dann soll er halt sagen, okay, ich nehme halt einen Zug raus oder ich schwimme halt dran vorbei. Da muss dann sich halt jeder entscheiden. Und ja, das hatte sich aber erstaunlicherweise, jedenfalls da, wo ich unterwegs war, bis zur ersten Boje gelöst. Also da hatte ich mich schon so ziemlich gut in der Gruppe eingefunden, ja, die auch so mein Tempo geschwommen hat.
Ich weiß nicht mehr, ob die Nicole Leder das war oder der Fares. Die meinten, da die Leute an dem Tag ohne Neo geschwommen sind, sind sie vielleicht ein bisschen freundlicher zueinander,
Ja.
weil mit Neo jeder so sagt, ja, bin ich so relativ sicher im Wasser. Untergehen ist eher schwierig.
Ja.
Und dass das eigentlich nicht schlecht wäre, dass man dann das ohne Neo geschwommen wird. Das hast du
Ja.
auch so wahrgenommen?
Das Gefühl hatte ich auch. Also auf jeden Fall in der Gegend, wo ich war, die Leute waren relativ entspannt. Ich versuche auch immer bei den Bojen so ein bisschen weiter außen zu bleiben, weil das ja auch keinen Sinn macht. Also man macht ja bei diesen 90-Grad-Drehungen, ist da eh so ein Sog. Da habe ich jetzt nicht so die riesen Vorteile dadurch, dass ich dann halt direkt an der Boje schwimme. Und ich hatte jetzt auch nicht dieses Erlebnis, dass dann jemand, der dann auch in vierter, fünfter Reihe um die Boje schwimmt, auf einmal schlagartig meint, er muss dann irgendwie alleine die Ideallinie schwimmen, obwohl da 200 andere um ihn rum sind. Also es ging eigentlich ganz vernünftig gesittet zu.
Und wie war das für die Zuschauer? Konnten die Zuschauer gut da an die Strecke ran? Das konnte man im Fernsehen, konnte man zwar sehen, dass an dem Landgang eine Menge Leute standen, aber sonst hast du im Wasser was wahrgenommen?
Nee, also wo man noch was hätte machen können, wäre einfach kurz nach dem Schwimmstart auf der Landseite, das ist also auch noch so ein Bereich Badesee, da hätte man noch gucken können, dann schwimmt man heraus Richtung Kiesgrube. Da ist wenig und halt als Teilnehmer ist es halt schön zu sehen, wenn dieser Landgang kommt, dass die ganzen Zuschauer dann auch im Wasser stehen. Dass man halt so ein bisschen nicht nur die Orientierung hat, sondern weiß, da sind Leute, die interessieren sich dafür und die stehen halt so bis zu 20 Meter in dem Wasser. Also wie gesagt, das war halt relativ flach reingehend und dann hat man eine schöne optische Orientierung und es ist halt auch schön, dann an den Leuten da so ein bisschen begleitet ans Land zu gehen. Und es ist auch für die Zuschauer so die einzige Möglichkeit, da rund um dieses Strandbad irgendwo was von der Strecke mitzubekommen.
Okay. Ja, nach dem Schwimmen, wie schnell, was ist deine Schwimmzeit, weißt du es noch?
Ja, ich fand es ganz lustig. Also ich hatte mir halt erhofft, eine Stunde 10 zu schwimmen. Mhm. Bin relativ entspannt losgeschwommen und habe es auch entspannt angehen lassen. Lustigerweise hatte ich beim Schwimmen schon Hunger bekommen. Irgendwie hatte ich nicht ausreichend gefrühstückt. Mhm. Und als ich aus dem Schwimmen rauskam, hat irgendwer einem Teilnehmer mit zugerufen, eine Stunde 13. Und dann war ich da doch relativ zufrieden mit.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Das Rauslaufen da soll ja etwas schwieriger sein, weil es irgendwie berghoch geht dann zum Fahrradwechsel.
Ja, das haben die dieses Jahr geändert. Man ist also im Grunde, so wie ich es gehört habe, dieses Jahr andersrum geschwommen als letztes Jahr, damit man halt von der anderen Seite zur Wechselzone kommt, wo es ein bisschen flacher hochgeht. Problem ist das Gleiche nach wie vor, man kommt aus dem Wasser, erstmal die Steine, läuft ein bisschen durch den Sand und hat halt diesen Sand an den Füßen.
Wie kriegt man den ab? Also bist du mit Socken gefahren oder ohne Socken?
Nee, ich fahre also grundsätzlich mit Socken.
Ja.
Es ist ein relativ langer Weg. Da kann man natürlich dann schon mal fester auftreten, um so ein bisschen den Sand abzuschütteln.
Ja.
Man kann natürlich versuchen, das ist ja ein recht weicher, so ein Fließteppich oder sowas, dass man auch mal mit der Fußoberseite versucht, ein bisschen Sand abzustreifen. Dann gibt es kurz vorm Wechsel gibt's eine Wasserstelle, an der man halt ein bisschen was trinken kann und dann kann man sich natürlich auch schon mal so ein bisschen links und rechts mit dem, was man noch im Becher hat, so das, was auf der Fußoberseite ist, abwaschen. Und das, was dann übrig bleibt, mache ich dann mit meinen Socken, mit der Außenseite versuche ich das so ein bisschen abzuwischen, damit ich da halt möglichst wenig Sand mit in die Socken nehme, weil das natürlich dann auf dem Weg reiben würde.
Ja, vor allen Dingen hast du das den ganzen Tag, ne?
Beim
Radfahren geht's vielleicht noch, aber beim Laufen spätestens möchte man das nicht in den Socken haben.
Nee, man kann sich da natürlich auch ein Handtuch und so eine Halbliter Flasche Wasser da reintun, dass man halt irgendwie vorher mit Leitungswasser irgendwie eine alte Apfelschorle oder sowas aufgefüllt hat. Dann, je nachdem, wie viel Zeit man sich nehmen will, kann man natürlich dann die Füße da auch nochmal richtig reinigen.
Gab es im Wechselzelt Hilfe?
Das Wechselzelt selber konnte ich gar nicht benutzen, weil es so voll war, dass ich einfach davor auf dem Boden meine zwei Socken ausgepackt habe. Also ich habe dann auch nichts dabei. Die zwei Socken, ein Gel für nach dem Schwimmen und das ist es dann schon.
Und dann bist du schon weiter.
Dann bin ich schon weiter und es war also wirklich zu dem Zeitpunkt schon gut besucht. Ich habe es also anderswo auch schon erlebt, wenn es leerer ist, dass die Helfer dann auch dir so entgegenkommend sind und sagen, wenn du jetzt alles dann da drin hast oder wenn du dein Neo gerade da am Einpacken bist, dass wenn die Zeit haben, dann nehmen die das auch schon mal an. Also dann sagen die, okay, hier, ich mach fertig. Aber es war ja halt jetzt voll, da muss sich jeder um seine eigenen Sachen kümmern. Und am Ende, wenn man durchs Wechselzelt durch ist, dann rechts oder links, dann gibt es halt so Dropboxen, in die man seine Sachen reinwirft. Dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, halt selber nochmal den Beutel zuzuknoten, damit man einfach die Sicherheit hat, dass da nichts rausfällt.
Erfahrungsgemäß machen das aber auch, also wenn da gute Helfer sind, dann machen die nochmal einen Knüpp drauf. Also ich habe zumindest bei den Rennen immer die Beutel wiedergekriegt, die waren ordentlich zugeknotet. Das hat bisher immer geklappt.
Eben, also das habe ich auch immer so erlebt und wenn die Zeit da ist und man sowieso dann noch so ein bisschen durchwandert, dann kann man mal schnell auf die Schnelle versuchen, das hinzukriegen. Ansonsten übernehmen wir es in der Regel.
Ja, jetzt wollte ich die Radstrecke, wollte ich mir das Profil anschauen auf der Ironman-Seite. Die haben das aktuell überhaupt nicht drauf. Es gibt dann nur, wenn man da drauf geht, auf Athleten, na, öffne dich mal hier, dann geht man auf Strecken und dann zeigt er an, wenn er dann mal anzeigt.
Also im Athletenguide, in diesem Infoguide, ist das mit drin.
In diesem Infoguide? Wo ist denn
ich überlege gerade, wie heißt es.
Du meinst die ja, normalerweise müsst ihr doch hier bei Strecken sein. Hier steht nur Busverkehr, Bergen, Enkheim, Straßensperren, zu sehr Hotspots.
Ja, es müsste auch irgendwo noch so einen Athletenguide geben.
Ja, das ist unter Athleten.
Ach so.
Ja. Aber irgendwie höre ich dich jetzt auch tippen. Hast du irgendwie einen Lautsprecher angemacht oder irgendwas?
Nee, das nimmt er nur mit, weil ich jetzt gerade noch mal schaue, wo es diesen Athletenguide auf der Seite gibt.
Na, ist ja auch egal. Ich wollte ja nur nach dem Höhenprofil gucken. Das kannst du mir ja auch erzählen.
Ja, relativ unkritisch ist es. Also es ist pro Runde knapp 500 Höhenmeter, so wird das angegeben. Und man fährt also erstmal flach raus. Was Ironman traditionell tut, es gibt irgendwie immer zwei, drei Hotspots, die angeben und zwei Berge. Das ist natürlich bei einer Strecke, die keine echten Berge hat, ist das immer schwer. Der steilere Berg ist dann immer der Heartbreak Hill und der andere hat dann auch noch irgendeinen Namen. Aber es ist ein bisschen wellig, aber im Gesamten ist es flach. Ich gucke gerade mal auf die Karte, wie sie sich aufmacht. Also man fährt die ersten 13 Kilometer raus, einmal durch den Wald.
Genau, fährt man erstmal auf die Runde, die man dann zweimal fährt, ne?
Genau, das ist so ein Einrollen, so haben die das im Fernsehen gesagt. Mhm. Auf der ARD-Mediathek-Seite, da ist ja auch noch der Rennbericht oder die Sportschau-Bericht, der ist ja auch noch da. Der dauert so eine Stunde 15. Und wenn man aus dem Wald rauskommt, dann ist halt dieses Stückchen Innenstadtbereich südlich des Mains, heißt der Stadtteil, glaube ich, Sachsenhausen. Da ist es halt ein bisschen holpriger. Und wenn man dann von da aus auf die Runde drauf fährt, dann fährt man, ich glaube, Hanauer Landstraße heißt die, so ein bisschen am EZB-Gebäude vorbei. Und das ist halt so typisch Innenstadt, wo dann halt auf die Schnelle ein bisschen gepflegt wird. Und das ist als Radfahrer halt ein bisschen nervig, aber es ist halt Innenstadt, da muss man damit leben.
Das heißt, du musst ein bisschen aufpassen, gucken, wo Schlaglöcher sind und so und ein bisschen ausweichen.
Genau, also auch bei den anderen, also wenn man andere Athleten überholt, man kann ja grundsätzlich, und das ist ja inzwischen auch erlaubt, zu dritt auf einer Spur fahren, dass der eine den anderen und der andere den nächsten überholt. Und da muss man einfach davon ausgehen, dass halt dieses rechte Drittel der Straße gar nicht genutzt wird. Und dann kommt man da durch.
Okay.
Und von da aus, wenn man dann halt irgendwo so ein bisschen das östliche Ende der Stadt erreicht hat, macht man einmal über die Brücke so eine Art U-Turn und kommt ein bisschen mehr so ins Ländliche raus. Und da gibt es dann halt so diesen ersten Anstieg. Der ist aber auch nicht mehr als 50 oder 100 Höhenmeter.
Okay, den kann man im Liegen hochfahren oder?
In der ersten Runde vielleicht noch im Liegen, in der zweiten dann nicht mehr. Mhm. Also man merkt schon, dass der lang ist. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie mit den Alpen vergleichen kann. Das ist halt so ein bisschen Mittelgebirge. Also im Taunus gibt es auch schlimmere Sachen. Aber ja. Es ist halt ein langziehender Berg. Und spätestens in der zweiten Runde schaltet man dann auch gerne mal, ich glaube aber auch in der ersten habe ich noch schon aufs mittlere Kettenblatt runtergeschaltet. Da fährt man also nicht mehr die hohen Gänge, sondern versucht dann halt ein bisschen mehr über die Trittfrequenz da hochzukommen, damit es entspannt ist.
Das ist der eine Berg und das andere ist der Heartbreak Hill.
Ja, also der kommt später so ein Stückchen danach, kommt so eine zweite besondere Stelle. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier dieses Wachenbuchen ist. Da gibt es so eine klassische Ortschaft. Da kommt man rein mit einer scharfen Linkskurve auf Kopfsteinpflaster. Mhm. Und da muss man einmal durch. Dann geht es am Ende ein bisschen hoch. Und man fährt durch so ein Stadttor raus. Also es ist sehr schön anzusehen. Aber man findet halt da auf dem Boden alles wieder, was die anderen dagelassen haben. Und wenn man dann irgendwie noch Werkzeug oder Wasserflaschen braucht, die könnte man da mitnehmen, wenn man sich die Zeit nimmt. Ich selber habe bei mir also diese Fahrradsachen, die habe ich in so einer Flasche, ja, so einer fahrradflaschenartigen Verpackung mit so einem flachen Deckel, und die habe ich mal mit einem Gummiband befestigt, damit die dann halt bei solchen Sachen gerade nicht rausfliegt. Und die zweite Wasserflasche, also ich mache das dann immer so, dass ich dann beim Rennen habe ich gerade bei der Langdistanz eine Flasche vorne, das ist immer die, aus der getrunken wird. Die ist auf dem Lenkrad drauf. Eine Flasche, die ich halt auch, die farblich sich von der anderen unterscheidet, da habe ich mein Gel drin, dass ich dann wirklich so 500 Milliliter oder mehr an Gel dabei habe. Im Oberrohr habe ich dann so feste Nahrung, so ein Müsli-Riegel oder sowas. Und dann habe ich halt noch zwei Flaschen dabei, damit ich dann halt während der Fahrt irgendwie rotieren kann. Eine dann halt unterm Sattel und eine hinterm Sattel. Und die hinterm Sattel, spätestens, die ist natürlich dann halt am gefährdesten, dass die bei solchem Kopfsteinpflaster da rausgeschüttelt wird. Da muss man hinterher auch gucken, ob die noch da ist. Beziehungsweise man muss halt darauf achten, dass die beim Vordermann nicht rausfällt und einem selber in den Weg kommt.
Hatten die jetzt wegen dem warmen Wetter nochmal zusätzlich Verpflegungsstellen aufgebaut oder waren es nur die Verpflegungsstellen, die sonst auch angegeben waren?
Nee, es gibt, glaube ich, offiziell gab es sowieso schon 4 Verpflegungsstellen. Und die hatten gerade vor diesem Dörflein, hatten die, glaube ich, nochmal so eine Wasserstelle, wo man sich Wasser mitnehmen konnte. Und was ich sehr positiv fand, war, die hatten auch Schwämme. Also das kannte ich bisher beim Radfahren noch nicht. Aha. Hat sich aber auch ausgezahlt, weil ich wusste auch gar nicht, wohin mit dem Schwamm, und hat mir den dann halt im Anzug hinter den Nacken geklemmt. Und das ist halt sehr schön, weil wenn man dann in Liegeposition fährt und zwischendurch halt immer so ein bisschen den Kopf bewegt, nach unten guckt, nach oben, dann drückt man immer so ein bisschen drauf, und dann verteilt sich das auch während der Fahrt so ein bisschen über den Rücken und liefert immer so ein bisschen Flüssigkeit nach. Und diese Flüssigkeit,
das kühlt dann.
Durch den Wind kühlt das natürlich dann auch gut ab. Das war halt was Positives. Und organisiert war natürlich, dass man dann nach dieser Kopfsteinpflasterpassage so einen halben oder einen Kilometer danach war dann eine Fahrradstation, bei der man dann alles wieder festschrauben lassen konnte, wenn sich denn da was gelöst hat. Also ich scheine da schon Erfahrung zu haben mit dem Bereich.
Okay. Und wie haben die das gelöst mit dem Müll? Gab es Abwurfstationen wieder vor der Verpflegungsstation?
Also die Verpflegungsstationen sind ja immer relativ ähnlich aufgebaut, dass man dann halt im Vorfeld versucht, durch irgendwelche liegenden Bierbänke so einen Drop-Bereich aufzubauen, in den man die Flasche reinwerfen kann, damit das halbwegs gesittet zugeht. Und es gibt dann, glaube ich, auch nach den Verpflegungsstellen dann auch nochmal sowas. Und das ist auch der Bereich, wo man halt dann auch wirklich da nur seinen Müll ablassen sollte. Und das ist ja dann üblicherweise aufgebaut mit Wasser, ISO, und dann kommen irgendwelche Gels und Riegel und was man da alles haben will, und Bananen. Und ich verstehe es auch nicht, warum es dann halt irgendwelche Athleten gibt, die meinen dann während der Radstrecke irgendwelche Gels in die Gegend werfen zu müssen oder die Sachen auszuspucken. Also man hat Taschen am Trikot, man kann halt auch irgendwo eine Oberrocktasche oder sonst wo hinlegen oder halt dann an so einer Verpflegungsstelle dann auch wegwerfen. Aber das muss ja nicht sein, dass man dann halt irgendwo auf freier Strecke das Zeug in den Graben oder ins Gebüsch wirft. Nee. Da gibt es eigentlich genug Möglichkeiten, weil dieses Alu-Zeug, das verrottet nicht und ja, das ist ja einfach nur...
Und irgendjemand muss es ja auch mal wieder.
Ja, das bleibt ja bis zum Winter da liegen. Und wenn die Anwohner das sehen, dann finden die das natürlich auf die Dauer auch nicht schön, wenn dann so eine Veranstaltung stattfindet. Also da schießt man sich ans eigene Bein.
Wie war denn die Radstrecke so von der Masse? Zwei Runden, 3000 Starter. Wie viel Platz habt ihr gehabt auf der Strecke? Wie war es mit dem Windschattenfahren?
Ja, es hat sich bei mir dann auch relativ schnell entspannt. Also am Anfang war man natürlich noch so ein bisschen dichter beieinander. Man fährt aus dem Wald raus und wenn diese Schnellstraße von jeder Richtung einspurig zu zweispurig wird, stehen da auch die ganzen Wettkampfrichter. Den hatte ich erstmal zugewunken, dann dachte ich mir, ob das so intelligent ist, mit einem auffälligen Trikot und denen zuzuwinken, Aufmerksamkeit zu reizen. Manchmal sorgt das ja dafür, dass man halt dann irgendwie genauer beachtet wird.
Kann also ja ich sein, hatte am Anfang, dass du einen kanntest von denen.
Ja, eben. Nee, also es hat sich bei mir in dem Bereich doch eigentlich relativ schnell entspannt. Es war gesittet. Man ist am Anfang halt eine Gruppe und ich glaube, da achten die am Anfang auch nicht drauf, dass man halt sich auch erstmal so ein bisschen einsortieren und finden muss. Und so nach 10, 20 Kilometern ist man dann schon hintereinander unterwegs. Ich habe jetzt nicht irgendwie wahrgenommen, dass da ja, viel oder bewusst mit Windschatten gefahren wird. Man versucht natürlich dann immer wieder sein Tempo zu finden, fährt irgendwem auf, überholt den oder man kann ja halt nicht so gut überholen. Da muss man sich dann halt immer so ein bisschen mit anfreunden, ob man jetzt an dem anderen vorbeikommt. Es ist halt, gerade bei der Langdistanz ist das halt auch sehr lustig zu beobachten, wenn man jemanden überholt, ob der überhaupt überholt werden will. Weil relativ schnell kann das auch sein, dass der einen wieder an einem vorbeifährt und dann sitzt der vor mir und dann merke ich, so schnell wie er denkt, ist er dann doch nicht. Das ist halt dieser Positionskampf. Und der ist spätestens bei der Langdistanz dann in der zweiten Runde ab Kilometer 100 nichtig. Dann ist dieser Wettkampfgeist, dieser 1:1-Wettkampf gestorben und dann merkt man doch, das ist ein längerer Tag. Es geht dann wirklich nur um das eigene Tempo.
Ja, vor allen Dingen bei der Hitze, die schon auf dem Rad dann ja. war. Ne? Hast du das auf dem Rad schon so wahrgenommen, dass es so warm werden würde? Ich meine, es war klar, dass es warm wird, aber... War es auf dem Rad schon extrem warm oder war es da eher noch kühl, in Anführungsstrichen?
Leider habe ich es nicht wahrgenommen. Also ich war ja von Anfang an gut gekühlt. Man kommt ja nass aus dem See. Mhm. Man kriegt relativ früh diesen Schwamm, dass ich dann runtergekühlt war. Und ich kannte das ja aus Zürich. Da hatten wir ja auch 2013 diese Temperaturen von 36 Grad. Dass es dann halt auf der zweiten Runde wirklich zuschlägt, weil dann der Asphalt aufgeheizt ist und dann kommt die Hitze von unten. Mhm. Und ich war ja auch letztes Jahr in Abu Dhabi, also da hat das in den beiden Jahren besser geklappt. Ich habe am Anfang doch ein bisschen zu wenig getrunken, dass ich dann halt später im Rennen gemerkt habe, der Mund ist trocken. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass man halt irgendwie zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat. Also da habe ich so irgendwo auf den ersten 60 Kilometern es verpasst. Genug Flüssigkeit zu mir zu nehmen, obwohl ich die ganze Zeit auf Toilette musste. Also ich habe es tatsächlich von Anfang an gemerkt und habe es dann so bis Kilometer ja, 150, glaube ich, aufgeschoben, bis ich dann wirklich dann gesagt habe, so, jetzt gehst du mal auf Toilette, nimmst du die Zeit. Ja. Das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass halt wirklich genug Flüssigkeit im Körper ist, wenn die auch unten wieder raus will.
Ja, gab es denn irgendwelche gefährlichen Abfahrten?
Ja, das war der Vorteil, dass ich halt diesen Bike Day mitgemacht habe. Es gab, glaube ich, so ein oder zwei Kurven, wo man dann so ein bisschen runterfährt und die Kurve sich zuzieht. Aber die waren auch alle auch an dem Renntag ordentlich beschildert. Es gab Helfer, die vor Ort mit roten Fahnen waren und Pfeifen, die dann einen darauf hingewiesen haben. Und ich habe auch nicht mitbekommen, dass es da irgendwen erwischt hätte. Also das waren diese zwei Stellen, die hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sie bei der Rennbesprechung auch genannt werden. Aber man hat es auch während des Rennens dann gut gesehen und die waren interessanterweise auch auf dem Boden markiert, also mit Neongelb oder mit Neonrosa Farbe. Das ist ja auch sowas, was man halt als Bewohner dann nicht gerne hat, dass dann die Straßen so vollgekritzelt sind. Aber das war dann auch während des Rennens gut erkennbar und da hat sich dann auch halt jeder gut dran gehalten.
Cool. Wie
Ja.
war es? War ein bisschen Wind auf der Strecke wenigstens, oder?
Ja, ich kannte das ja von dieser Testfahrt. Ich wusste ja diese Wetterau, das ist halt diese Hochebene nördlich von Frankfurt. Gerade wenn man dann aus diesem nördlichen Wendepunkt von Friedberg zurückkommt, dann fährt man so übers offene Feld und dann hat man Gegenwind. Also im Allgemeinen war es jetzt nicht windig, dass es einem das Radfahren schwer gemacht hat. Auf diesem Rückweg Richtung Frankfurt merkt man das schon, dass auch wenn man so leicht bergab fährt, dass man dann mit Wind zu kämpfen hat, der einem auch so ein bisschen runterdrückt. Aber an dem Tag natürlich, wenn man irgendwo den Körper feucht hat und der Wind entgegenkommt, dann ist auch was Angenehmes. Also auf der ersten Runde war es noch ganz okay. Und in der zweiten hat man dann halt auch wirklich gemerkt, wie trocken die Luft ist. Also dann kommt das aus diesen Feldern raus. Und dann ist das halt so wirklich Sahara-mäßig, eine komische Wärme, die einen so anfängt, dann auch zu erschlagen.
Sahara und aus den Feldern. Wie warst du
Ja.
denn landschaftlich da? Hast du Zeit gehabt, dich da ein bisschen umzugucken?
Ja,
Oder?
die erste Runde lief ja bei mir noch recht flott. Also ich hatte mir das eigentlich ganz gut eingeteilt, habe gesagt, das ist kein Rennen auf Zeit, sondern radel's mal so, wie die Beine das mitmachen. Das hat also auch in der ersten Runde geklappt und dann fährst du natürlich auch ein bisschen mehr so in Liegeposition, nimmst relativ wenig wahr und Richtung zweite Runde habe ich dann gemerkt, ja, ich habe halt irgendwie nicht genug Flüssigkeit im Umlauf und das wird jetzt nicht so wirklich so sein, dass ich die zweite Runde genauso schnell durchfahren kann. Die bin ich dann entspannter angegangen und dann hatte ich dann natürlich ein bisschen mehr Zeit für die Umgebung. Dann kam noch hinzu, dass ich so ab Kilometer 100 gemerkt habe, dass meine Füße schmerzen. Die sind halt bei dem Wetter und bei der Bewegung extrem angeschwollen und haben dann gerieben, die Zehen. Dass ich dann halt auch ab Kilometer 120 gesagt habe, ich fahre ohne Füße in den Schuhen, bin dann also rausgegangen, habe die ja, Füße auf den Schuh draufgesetzt und bin dann halt von 120 bis 150 ja, ohne gefahren. Und dann hat man auch so ein bisschen mehr Zeit, das alles ein bisschen wahrzunehmen, diese Dörflein. Und das ist natürlich auch schön mit den ganzen Fachwerkhäusern, da so einen kleinen Blick mit drauf zu haben. Das war so also im Rennen bei mir dann der Wendepunkt, wo es dann auch nur noch darum ging, ja, heil zurückzukommen. Also die Füße haben sich dann so ein bisschen entspannt. Und dann habe ich auch nach 150 Kilometern gesagt, da mache ich dann auch mal nach dem Verpflegungspunkt, mache ich dann auch mal Halt, gehe dann mal da auf Toilette und dann rolle ich die letzten 30 Kilometer auch zurück. Und das hat man auch bei den anderen gemerkt, dass also wirklich dann auch diese Hitze bei den meisten zugeschlagen hat, dass jeder das recht entspannt hat angehen lassen. Und es gab halt wenige, die dann wirklich mit der Hitze klarkamen, die einen dann noch überholt haben.
Im Fernsehen sah das aus, praktisch, wenn man dann diese zweite Runde gefahren ist, fährt man auch wieder ein Stück in die Stadt rein, ne? Ist das richtig?
Ja.
Im Fernsehen sah das alles recht eng aus. Also das mag jetzt natürlich daran liegen, dass die Age-Grupper schon auf der Strecke waren und die Profis jetzt da durchkamen und es teilweise echt eng war. Hast du das auch so wahrgenommen? War das so eng oder verzerrte das
Nee.
Fernsehbild so?
Nee, also so habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Also man kommt so nach Kilometer, ja, ungefähr 90 oder auf der zweiten Runde dann kurz vor 170, kommt man dann durch dieses Dörflein Bad Wilbel oder sowas. Das ist dann der Punkt, an dem es dann wieder in die Stadt geht und das ist dieser Heartbreak Hill, an dem es dann wie beim Solarer Berg bergauf an den Menschenmassen vorbeigeht. Das ist also eine enge Stelle, die ist natürlich so gewollt, die nimmt man auch positiv wahr. Und von da aus geht es dann auch teilweise nur einspurig zurück in die Stadt, aber auch bergab. Und von daher war das jetzt bei uns, in meinem Bereich, nicht so voll, weil alle dann auch bergab gut rollen lassen konnten. Wenn einer einen Ticken schneller war, dann konnte er noch dran vorbeifahren. Da waren ja immer ein bis zwei Spuren Platz. Und das, was man im Fernsehen gesehen hat, war dann genau dieser Abzweig in die zweite Runde. Und das ist eigentlich auch dann ein vierspuriger Bereich. Das mag im Fernsehen so ausgesehen haben, weil da diese Überrundungen waren und man auch als Radfahrer dann nicht unbedingt mitbekommt, dass hinten die Profis unterwegs sind. Aber für uns war da genug Platz, also da konnte man zügig durchfahren. Das war sehr angenehm. Auch der Straßenbelag war da gut. Also auf der Geraden danach war es dann halt später nicht so. Aber da war es halt, da war ordentlich Platz.
Ja, dann kommt man, ich glaube, bergab zur Wechselzone, sah zumindest im Fernsehen so aus, dass man da schön runterrollen kann. Kann man natürlich in Ruhe die Schüchen ausziehen, wenn man sie nicht schon aus hat.
Eben. Die habe ich da auch wieder zeitig vorher geöffnet. Und nach der zweiten Runde fährt man statt nach links in die nächste, sondern nach rechts an den Main ran und man ist dann auf Brückenhöhe und rollt dann so ein bisschen runter. Das ist also ein langes Stück, da hat man jetzt auch nicht übermäßig Geschwindigkeit drauf. Man kann da also noch die Schuhe ausziehen, wenn man will, und da ist auch deutlich gekennzeichnet, wo dann die Helfer stehen und wo diese Dismount-Line ist. Das kriegt man also alles hin, und wenn man dann halt irgendwo zwischen 4 und 7 Stunden unterwegs war, also die Zeit hat man auch, und dann muss man da nicht übertreiben, um da hinauszuschießen.
Ja. Die Helfer haben dir dann das Fahrrad abgenommen, das musst du dann nicht selber irgendwo hinbringen, und dann ging es zu dem großen Wechselbeutelständer und dann ins Wechselzelt. Gab es da diesmal Hilfe, vor allen Dingen Sonnencreme?
Nee, also es ist schon was Besonderes, dass man halt das Fahrrad abgenommen bekommt, das ist schon mal sehr schön. Und dann habe ich mir auch sehr viel Zeit gelassen. Also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht darauf eingestellt, dass ich noch laufen gehe, weil ich dann wirklich die letzten 30 Kilometer so ein bisschen mit der Ermüdung zu kämpfen hatte. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich wirklich so dehydriert bin, aber ich war halt ermüdet, aber es mag auch so ein Anzeichen dafür sein. Also es gab auch den einen oder anderen, der in der Straße war. Von daher bin ich dann durch die Wechselzone gegangen. Ich wusste, wo meine Sachen waren. Da waren Helfer, die haben einem auch auf die Nummer geguckt, die man dann irgendwie hoffentlich auch nach vorne gedreht hat und so ein bisschen angedeutet, wo die Sachen zu finden sind. Ich habe mich dann in Ruhe umgezogen, war mir dann auch noch nicht so ganz schlüssig, wie der Tag weitergehen sollte. Ich war ein bisschen überrascht darüber, dass halt viele andere da wirklich hochmotiviert und hektisch unterwegs waren. Das kam mir dann in dem Moment noch nicht in den Sinn, weil ich da irgendwie so ein bisschen erschlagen war. Aber Sonnencreme gab es da nicht. Also da muss man sich schon selber drum kümmern, und ich habe es nicht wahrgenommen. Also ich habe ein Gel zu mir genommen. Es gab einen Mülleimer da in dem Bereich. Aber da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, weil ich habe so eine Sonnencreme aus der Schweiz, die auch wirklich zuverlässig, wenn ich die morgens auftrage, auch wasserfest über den Tag hält.
Okay.
Und Sonnencreme in dem Sinne hilft ja auch nicht. Also wenn, dann muss man ja so viel Sonnencreme dann in dem Zeitpunkt auftragen, dass die halt blockend wirkt, dass die so als weißer Film da drauf ist. Und das sind dann immer die Leute, die so ganz lustig aussehen.
Ich wollte gerade sagen, so will man nicht aussehen auf den Fotos, die man hinter jedem zeigen will und sagt, hier
muss man mal, sich dann entscheiden. Ja, muss man halt schauen, wie sensitiv ist die eigene Haut gegenüber der Sonne.
Ja, ich kenne das so, dass dann irgendwie vorm Zelt, wenn man auf die Laufstrecke geht, dass da nochmal welche stehen und, wenn man möchte, einem so ein bisschen Sonnencreme draufklatschen. Wobei, wenn dann zur ersten Verpflegung kommst und dir, erstmal ist der Körper sowieso geschwitzt dann meistens und du haust dir dann gleich den ersten Schwamm über den Kopf, dann ist es eh wieder runter. Ist vielleicht auch für die Psyche nur dann so.
Ja, aber da gibt es auch viele, die sind da inzwischen so geschult, oder es ist auch so durch die Werbung dann auch rübergebracht worden. Also es gibt halt diese Armlinge, die kann man da halt zum Schutz nehmen, die dann auch, wenn sie feucht sind, kühlen. Oder diverse Mützen mit Tüchern hinten dran. Also da gibt es Möglichkeiten, oder auch Langarmtrikots, das sieht man auch immer öfter, dass auch bei warmem Wetter die Leute weiße, langärmige Trikots anhaben, um einfach sich so ein bisschen vor der Hitze zu schützen.
Ja, dann geht's raus auf die Laufstrecke.
Ja. Da war ich mir dann in dem Moment noch nicht so ganz schlüssig, wie das weitergeht. Hatte eigentlich schon Ja, ich bin erstmal losgegangen. Also ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, dann auch irgendwo auszusteigen. Hatte mir dementsprechend auch Zeit in der Wechselzone gelassen. Aber dann kommt man natürlich in diesen Bereich mit den ganzen Zuschauern. Ich wunderte mich, wie fit andere dann in die zweite Runde liefen. Die biegt ja da mit ein. Und dann ist man natürlich auch die Zuschauer so ein bisschen, ja, ich sag mal, genötigt, loszulaufen. Da muss man natürlich bei den Wetterverhältnissen dann auch ja, gemäßigt angehen. Also die wollen einen natürlich unterstützen, denen ist auch warm, aber man muss natürlich auch so ein bisschen in sich reinhören, wie ist der Körper drauf. Und dann ist natürlich das erste Ziel, ja, zur ersten Wasserstation zu kommen. Da hat man natürlich dann ein bisschen Ruhe und das ist aber auch ganz schön und motivierend. Dann kommt man wieder so ein bisschen rein. Man weiß, die Leute sind da, man ist unten am Main, auch da, wo dann halt hinterher der Zielgang ist. Und da habe ich dann halt so ein bisschen versucht, loszutraben und ja, erstmal weiterzukommen, um dann an der ersten Verpflegungsstation dann mal so ein bisschen Wasser oder halt Iso oder halt so ein bisschen Obst zu mir zu nehmen. Also das ist ja, man ist ja dann, ja, um die 6 Stunden mindestens schon unterwegs und ist halt auch mal froh, wenn man mal wieder was mit Geschmack bekommt.
Ja, allerdings.
Ja.
Da haben sie auch die Verpflegungsstellen. Da gab es natürlich dann mehr, ne? Hier auf der Seite. Was haben sie da? Gels, Bars, Drinks und Red Bull scheint jetzt auch ein Sponsor zu sein. Zumindest steht er hier drauf.
Ja.
Aber es gab natürlich auch Cola und Wasser, denke ich mal, ne?
Ja, also das war sehr großzügig, so gefühlte alle 1,5 Kilometer. Es glaube ich, gab, glaube ich, eine Stelle, an der man dann halt ja, wusste, dass es da wirklich mal 2 Kilometer dauert, bis dann wieder was kommt. Aber dafür war natürlich dann auch die erste Laufrunde gut, um da einfach mal ja, für sich selber festzuhalten, wie ist das Ganze aufgebaut und das Ganze mal zu erkunden. Wo kriege ich jetzt nur Wasser? Wo habe ich eine Verpflegungsstelle, wo ich dann auch Cola und Iso und Salzstangen und sowas bekomme? Und der Veranstalter hat also am Tag vorher auch gesagt, dass es dann auch an diversen ja, Verpflegungsstellen dann auch schon Salz selber gibt oder halt auch Salz, was schon wassergelöst ist.
Ja,
Was
die
man
haben.
natürlich jetzt auch, was wir jetzt auch erst so gelernt haben, ist halt auch dieser Salzbedarf. Also wie schon anfangs gesagt, hatte ich halt auch diesen Gedanken, dass halt genug von dem Natrium in diesen Isodrinks drin ist, was halt nicht der Fall ist. Dass man halt auch mal bei diesen Temperaturen ja nicht allzu regelmäßig, aber gelegentlich dann auch mal da zugreifen sollte.
Ja, ich habe bei den Profis gesehen, die haben auf jeden Fall irgendwelche Salzsachen genommen auch. Man sah immer, dass sie an den Stationen irgendwas so in die Fingerkuppen genommen hatten und dann auf die Zunge getan. Ich nehme an, dass das Salz gewesen ist. Teilweise, hier der Frodeno hat sich ja an einer Wassertonne. Ich weiß nicht, ob er das öfter gemacht hat. Auf jeden Fall standen da wohl so Wassertonnen. Dann ist er da hingegangen und hat sich erstmal richtig nass gemacht. Also was er letztes Jahr mit denen gemacht hat, hat er dieses Jahr mit Wassertonnen und Wasserschläuchen gemacht. Da stand auch einmal einer mit einem Wasserschlauch so auf der Strecke. Dem hat er den aus der Hand genommen, hat sich erstmal damit abgeduscht.
Ja, das hat also generell sehr gut funktioniert. Also es gab sehr viel Eis, sehr viel Wasser und auch diese Duschen und Wasserschläuche. Also ich hatte auch die ganze Zeit über das Gefühl, dass ich gut gekühlt bin. Also ich wusste, dass ich jetzt auch nicht die Motivation habe oder auch nicht mehr die Kraft, da ordentlich zu laufen. Aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich halt alle 1,5, 2 Kilometer immer wieder den Körper feucht gemacht habe. Und dadurch, dass halt so ein leichtes Lüftchen da unterwegs war, dass es also der Körper dann auch runtergekühlt wurde. Und das ging sogar so weit, dass wenn man halt zu lange Gehpausen macht, dass man halt merkt, dass es auf die Lunge geht. Man kann sich dann tatsächlich auch bei 40 Grad erkälten. Also wenn ich mich die ganze Zeit nur feucht mache und der Körper runtergekühlt ist, kann er natürlich auch zu einer Erkältung führen. Aber da muss man halt irgendwo so dieses Gleichgewicht finden zwischen der körperlichen Überanstrengung, wo der Körper zu heiß wird, und dem Runterkühlen, wo man dann halt irgendwo ja, die Lunge dann so beeinträchtigen würde.
Die Strecke war ja jetzt ein Rundkurs, 4 Runden musste man laufen. Wie war das vom Profil her? Weil du bist ja auf beiden meinen Seiten, glaube ich, gelaufen, ne? Musst du da immer die Brücken hoch oder Treppen oder was?
Ja, das geht also entspannt. Man ist also immer am Mainufer unterwegs. Und also die erste Brücke, die man hochläuft, nimmt man auch einen großen Bogen, so einen Anlauf. Man hat halt immer dann halt diesen Anstieg davor. Der ist aber relativ flach. Das ist halt diese normale Autostrecke. Auf der anderen Seite geht es dann erstmal etwas weiter oben lang, was dann auch im Laufe des Tages immer mehr in die Sonne geraten ist. Da war unterwegs auch nochmal eine Dusche zum Abkühlen. Und da ging es dann mit dem Wendepunkt runter. Runter ist ja immer angenehm. Und auf der anderen Seite, wo man die Brücke muss, da war es dann halt mal so ein bisschen steiler. Also da konnte man auch mal gerne, wenn man wollte, dann zu Fuß hochgehen. Da musste man jetzt keine Energie verbrennen. Das ist halt so ein normaler Fußweg, den es dann mal auf 50 Metern dann, die 5 Meter nach oben geht. Und entsprechend auf der anderen Seite ging es auch einen Fußweg runter, aber dann hatte man halt auch diesen Brückenkopf schon erreicht und dann ist man eigentlich auch da immer motiviert, da wenigstens runter zu traben und die Geschwindigkeit mitzunehmen. Ja.
Weil die Strecke, die Laufstrecke in Anführungsstrichen so klein war, war auf der ganzen Strecke Zuschauer unterwegs oder hattest du auch Punkte, wo keine Zuschauer waren?
Es waren unterschiedlich viel, aber eigentlich waren es immer Zuschauer. Also das, was mich halt am Anfang wieder so ins Rennen zurückgeholt hat, war halt im Start-Ziel-Bereich, dass man da wirklich sehr viele Zuschauer hatte, die rechts und links von der Strecke standen. Und wenn man dann an den ersten zwei Brücken vorbei ist, geht es durch so einen kleinen Park. Da ist es natürlich ein bisschen schattiger. Und da hat man so eine Verpflegungsstelle und dahinter hat sich dann auch so eine, und ich glaube, da war auch so dieser Selbstverpflegungsbereich. Und da haben sich dann halt auch viele Zuschauer und Betreuer breit gemacht, die sich dann halt im Schatten gut aufhalten konnten. Mhm. Und da auch sehr gut verteilt ihren Schützlingen dann irgendwie noch irgendwelche Gels oder Flüssigkeiten mitgegeben haben. Finde ich auch völlig in Ordnung, weil das geht ja im Allgemeinen da nicht um irgendwelche Zeiten oder so. Also da holt man sich ja keinen Vorteil, sondern es geht einfach um die Unterstützung. Und da war es also wirklich richtig voll. Und auf der anderen Seite, wo es dann zu dem ersten Wendepunkt ging, da war es ein bisschen leerer. Aber das kam dann wieder, als man auf die Gegenseite von der Innenstadt kam. Da waren auch einige unterwegs, weil man natürlich auch als Zuschauer sehr gut mit den vielen Brücken wechseln kann. Also man kann dann seine Leute immer wieder sehen. Es war so ein etwas sonnigerer Bereich, deshalb war es da ein bisschen leerer, aber es liefen eigentlich immer welche rum. Und dann das Stückchen Richtung Wendepunkt auf der südlichen Mainseite. Das war dann auch in so einem parkähnlichen Bereich. Und da haben halt auch so viele picknickartig sich niedergelassen, weil da die Leute ja auch so zweimal vorbeikommen.
Die da war am Ende auch nicht gegrillt.
Nee, das nicht. Da war auch eine Verpflegungsstelle am Ende und da war auch einiges los. Und dann kam man natürlich dann auch wieder so langsam zurück Richtung Innenstadt. Und das ist halt so das Typische, dass man halt seine Begleiter irgendwie an solchen Stellen positioniert hat, dass die einen einmal unten, einmal oben dann treffen.
Das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Ja. Da kannst du pro Runde zweimal die Leute sehen. Ja. Die haben genug Zeit, hin und her zu gehen. Ja, das eben. Ist dann schön gelöst, ja.
Das ist also auch für die Begleiter dann schön, da mitzukommen, dass man halt einen da auch öfter sieht. Mhm. Ob es so schön anzusehen ist, ist was anderes.
Als Rundenzähler gab es wieder die obligatorischen Gummibänder. Genau. Für einen Arm ums Handgelenk dann.
Ja, also die üblichen Messmatten sind da unterwegs und optisch dann nach jeder Runde eins von diesen Haargummibändern oder was auch immer das ist.
Ja, als du dich dann da durchgeschlagen hattest und endlich die letzte Runde die vier Gummibänder umhattest, durftest du zum Zieleinlauf. Mhm. Jetzt erzählen alle nach Rot oder mit Rot ist das der beste Zieleinlauf, den es gibt. Wie ist deine Meinung?
Ja, es ist also auch fantastisch rübergekommen. Also gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs war, die Leute waren also sehr, sehr kaputt. Aber man ist natürlich dann, wenn man sein viertes Zielbändchen hat mit den letzten 3 Kilometern hoch motiviert, das Ganze fertig zu machen. Und läuft dann auf die andere Main-Seite. Und das sind so die letzten 500 und 1000 Meter, die sich dann einfach ziehen. Man kommt also irgendwo unter den letzten Brücken durch und da steht so ein Schild mit 41,5. Da denkt man sich, ja, so weit ist das ja gar nicht mehr. Nur noch 700 Meter, versucht ein vernünftiges Tempo zu laufen, merkt dann, ja, der Tag war lang. Und nachdem man dann halt diese 500 Meter geschafft hat und rechts abbiegen darf, also dann wird es richtig laut. Also ich bin ja nach so 12 Stunden dann da angekommen und es war noch richtig voll. Und das ist schon wirklich was Besonderes, dass man in diesen Innenstadtbereich reinbiegt. Rechts und links sind ja Häuser, die Leute feuern einen an, die sind laut. Also diese Akustik, die dann auf einen einprasselt, ist auch ganz besonders. Mhm. Und man biegt dann so ein bisschen durch diese Gasse durch, bevor man dann irgendwann diesen Blick auf die Ziellinie, die eigentliche Ziellinie hat. Und da ist natürlich auch noch wahnsinnig viel los auf den Tribünen und das liegt dann schon ein bisschen im schattigen Bereich. Also diese Beleuchtung kommt da sehr großartig rüber und diese Tribünen sind ja riesig. Also von innen betrachtet und das war schon ganz toll.
Also auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja, also das ist schon ein besonderer Einlauf, also da ist wirklich was los.
Und dann im Zielbereich, nachdem du durchs Ziel durch warst, also die haben dieses Jahr eine richtig fette Medaille gehabt, fand ich, ne? Ist sie wirklich so groß? Also im Fernsehen wirkte sie so groß. Ist das Ding so groß?
Die ist groß und in dem Moment ist auch unangenehm schwer. Also das war auch so ein bisschen, zog es einen nach unten. Also,
okay. Also
wenn ich dann nochmal hätte schwimmen müssen, ich wäre untergegangen. Also es war ein richtiger Brocken, den man da bekommen hat. Und da gibt es dann irgendwelche Offiziellen, die einen da beglückwünschen. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also den einen oder anderen kennt man dann aus dem Heftchen, dass man dann weiß, wer das ist, ich weiß es gar nicht. Also da laufen sehr viele Leute rum.
Da kann ich auch was zu sagen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe ja da diesen Livestream dann wirklich fast den halben Tag oder den ganzen Tag geguckt. Und die haben sich immer abgewechselt da.
Ja.
Da war immer jemand anders. Und ich hatte so das Gefühl, die müssen jeden begrüßen, der ins Ziel kommt. Weil teilweise sind sie hinter den Leuten her und haben dann gratuliert. Ich weiß nicht, ob das so eine... Ich habe dann so nachgedacht, vielleicht ist das eine psychologische Sache. Wenn du so durchs Ziel kommst und du wirst von einem Offiziellen da begrüßt, dann fühlt man sich natürlich richtig gut und sagt, oh, hier, so ein Offizieller hat mich begrüßt.
Ja.
Hier starte ich nochmal, das ist ja toll, ne, wie die sich um einen kümmern. Ja. Die stehen sogar im Ziel und erwarten einen. Ne?
Ja, so kommt das noch rüber. Also man fühlt sich da wirklich erwartet, also quasi als wenn der nur auf mich gewartet hätte.
Ja, genau so sah das auch aus im Fernsehen. Ne?
Ja.
Der hat dann auch geklatscht, jeden, der ankam, hat er so angefeuert. Und wie gesagt, die haben sich immer abgewechselt. Ja, das...
Also das macht die Sache sehr persönlich, das ist sehr schön.
Ja.
Und darüber geht es dann noch hinaus. Also das ist ja die erste Person, die man da so trifft und wahrnimmt. Mhm. Also der hat sich ja wirklich dann auch vor dieses Mädchen oder Jungen, die einem diese Medaille übergibt, geschmissen. Mhm. Dass man erstmal wusste, man ist da. Mhm. Dass man halt so diesen Effekt hat, man ist da persönlich herzlich willkommen geheißen worden. Man kriegt seine Medaille und das ganz Wichtige ist einfach, und das ist, glaube ich, auch üblich bei so langen Rennen, dass man dann einen persönlichen Betreuer kriegt. Also dann der Kerl selber hatte halt dieses graue T-Shirt an als Teamleader oder sonst irgendwas. Mhm. Dann gibt es halt in irgendwelchen bunten Farben die Medaillenübergeber. Und dann gibt es so Betreuer in blauen T-Shirts, die einen dann in Empfang nehmen und erstmal auf den ersten Metern begleiten. Weil das ist natürlich der Zeitpunkt, an dem der Kreislauf absacken kann und an dem man Hilfe benötigen könnte.
Ja.
Und das Erste, wonach ich natürlich auch gefragt habe, war Wasser. Das war ja auch das, wo der Frodeno dann im Interview gesagt hat, das war das, was er nicht bekommen hat. Ja. Und da war also auch für gesorgt, dass man natürlich so ein bisschen Flüssigkeit hat. Und was ich so mal gehört habe oder worauf ich halt auch achte, ist, dass ich mich nach dem Ziel nicht auf den Boden werfe. Weil das ist irgendwie mit dem Blutkreislauf ist das wohl ein bisschen bedenklich. Ich hatte halt einfach das Bedürfnis, mich dann erstmal irgendwo auf so einem Zaun abzustützen. Ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mich dann auch mal kurz hinzusetzen auf so eine Bank. Da sagte mir die gute Dame dann auch, ja, pass auf, manchmal kommt man dann nicht mehr wieder hoch.
Ja. Egal, dann sitzt man eben eine halbe Stunde da. Ist doch egal. Man ist im Ziel.
Eben. Nee, also die ist dann auch ganz geduldig. Man wird da nicht bedrängt, sondern das ist einfach ein Beobachter, den man hat, dass man einfach dann auch weiß, wenn man ärztlich betreut werden muss, dass dann der Erste dann schon mal Alarm schlagen kann. Und der Betreuer geht dann mit dir dann auch aus diesem Zielbereich raus in diesen Athletengarten.
Das habe ich so noch nie wahrgenommen, dass du so einen einzelnen Betreuer für dich hast.
Ja, also das ist auch intensiv lang in dem Fall. Also wenn man dann halt nochmal aus diesem Zielbereich über eine Straße raus muss, wird man halt von dem begleitet und einfach dann halt, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu schärfen, kriegt man halt erklärt, wo was ist. Hätte man auch so gefunden, aber das ist halt so diese ersten 5 bis 10 Minuten nach dem Rennende, dass wirklich einer da ist, der dann auch sagen kann, ist der noch geistig anwesend oder sollte ich den halt direkt mal irgendwie zum DRK schicken.
Gut, das ist natürlich eine gute Sache. Mhm. Ja. Und dann, das heißt praktisch, die Verpflegung und Duschen sind nicht da direkt an den Zielbereich, sondern man muss ein paar Meter dann noch gehen, um da hinzukommen.
Ja, man muss also einmal vom Römer weg, einmal über die Straße, und dahinter ist dann so eine Kirche, und rund um die Kirche ist dann eingezäunt so ein Bereich mit DRK-Massagen, mit seinen, man hat ja diese weißen Beutel für den Vor- oder Nachstartbereich. Also ich tue da immer meine Schwimmsachen vorm Start rein, dann gibt man die ab und dann habe ich für nach dem Ziel dann nochmal eine Flasche mit irgendwelchen regenerativen, so verspricht der Hersteller, Getränken da drin. Die kann man sich dann holen oder was auch immer man dann noch aufbewahrt hat. Ob man dann irgendwie einen Schokoriegel, irgendwelche Lieblingssachen, ein trockenes T-Shirt oder was auch immer. Kann man sich dann abholen, dann hat man nämlich die Sachen auch direkt in der Hand. Und klar, Finisher-T-Shirt kriegt man da, ein bisschen Wasser kriegt man direkt dann auf die Hand. Die hatten noch so 2 kleine Pools aufgebaut.
Endlich, also, die Whirlpools. Ich habe sie auf der Liste stehen. Whirlpool. Ja. Sie hatten welche?
Ja, die Eistonne sozusagen in groß.
Cool.
Da konnte man sich mal reinsetzen. Also das war auch ganz angenehm, dann den Körper da mal so ein bisschen nochmal mit runter zu kühlen. Und in diesem Gelände drin waren dann auch irgendwo die Finisher-T-Shirts versteckt und so eine relativ kleine Essensausgabe, die auch ein bisschen weiter hinten versteckt war. Das hat sich dann so ein bisschen verteilt. Das war ganz gut.
Mhm. Was gab es zu essen?
Würstchen. Da war mir gar nicht nach. Ich glaube, das
Frankfurt war auch so ein bisschen wahrscheinlich. Ne?
Ja, so ein warmes Würstchenbrötchen wollte ich jetzt nicht haben. Es gab viele, ich glaube, Kuchen und so gab es auch und diese üblichen Salzstangen. Ich habe mich dann an dem Brötchen bedient. Also es gab so halbe belegte Brötchen mit Käse oder mit irgendwelchen Schinken oder halt mit Hühnchen, Hühnerbrust oder sowas. Also eine überschaubare Auswahl, aber ausreichend für alle.
Ja, das scheint sich so als Standard herauszukristallisieren.
Ja.
Ich weiß, 2004, wo ich in der Schweiz war, da gab es richtig Essen im Ziel. Also Nudeln mit Bolognese-Soße konntest du da essen und noch, ich weiß nicht, andere warme Sachen auch noch. Und aber die letzten Rennen, die ich gemacht habe, da war auch immer dann nur Brötchen und Kuchen. Und das reicht eigentlich auch aus. Mehr. Manchmal kann man sowieso nicht so viel essen.
Nee.
Dann passt das.
Ja, also als wir damals in Rot waren, habe ich mich auch gewundert, was die alles da aufgetischt haben. Also auch so Buttermilch mit Geschmack, also da war mir gar nicht nach. Aber das mag ja dem einen oder anderen, mag das ja dann irgendwie gerade reizen, dass man halt wieder was mit normalem Geschmack zu sich nehmen kann.
Ja, und dann bist du noch da geblieben oder bist du dann erstmal ins Hotel zurück?
Nee, ich habe dann meine Freundin gesucht. Dann, der Eingang war auch gleichzeitig der Ausgang. Der war natürlich gut besucht, da muss man sich dann erstmal wiederfinden. Mhm. Aber das geht auch. Also da laufen dann natürlich viele Leute rum. Aber das ist an dem Zaun, ist relativ voll und dann drumherum irgendwo findet man sich schon wieder.
funktioniertes Handy? Hast du ein Handy dabei gehabt?
Nee, ich habe also gar keine Wertsachen dabei. Also ich gucke immer, dass ich halt in diesem weißen Beutel möglichst nichts drin habe. Mhm. Wenn ich dann irgendwie mal im Ausland unterwegs bin, dann habe ich da meine, für die Schwimmbrille habe ich so eine Tasche. Da tue ich dann schon mal den Hotelschlüssel oder den Autoschlüssel rein. Aber ist natürlich dann immer so das Risiko, dass wenn der Beutel verloren geht, dass die Sachen auch weg sind.
Ja.
Von daher, also wenn man eine Begleitung dabei hat, ist das immer von Vorteil.
Ja.
Und da muss man sich halt ohne Handy finden.
Okay, und dann bist du zum Checkout Fahrrad holen?
Genau, den weißen Beutel hatte ich ja. Und dann halt zurück zu dem Fahrradpark. Das ist auch gut getrennt geregelt, dass man dann auf der einen Seite, das sind ja dann rote und blaue Beutel fürs Laufen und fürs Radfahren, dass man die einmal abholen kann und auf der anderen Seite dann getrennt davon einmal aus diesem Fahrradpark sich dann auch selber die Fahrräder abholt. Also es gibt hier und da gibt es Veranstaltungen, wo dann schon gewünscht ist, dass es halt einer für einen da rausholt. Aber ich finde eigentlich ganz fair, dass man halt auch die Leute dann entlastet, die schon die Beutel für einen sortiert haben, dass man die dann selber holt und dann vorne vorzeigt. Man hat ja noch die Startnummer an dem Gürtel um sich und dann mit den Taschen vergleicht und dann soll das Ganze auch gut sein. Also da muss man jetzt nicht noch irgendwie jemanden dafür einspannen, der dann auch hin und her läuft.
Und dann bist du mit dem Auto zurück zum See gekommen, weil da stand ja dein Auto? Oder bist du...
Nee, das Auto wurde dann von meiner Freundin vom See in die Stadt gefahren.
Ach so.
Und da hast du auch gesagt, das war nicht so ganz einfach. Also grundsätzlich bin ich ja ein Freund dieses Bus-Shuttles.
Ja, um dann wieder zum See zu kommen. Wie funktioniert der mit den Fahrrädern? Haben die Anhänger?
Ja, die Busfahrer sind da eigentlich angewiesen, das sind ja Linienbusse.
Ach so, okay.
Dass man die Fahrräder mitnehmen darf. Ich weiß nicht, manchmal, ich habe schon mal erlebt, haben die halt ihre Berufsehre, dass die dann sagen nein und dann guckt man ganz komisch. dann werden die, glaube ich, aber auch nochmal von irgendwem eingewiesen, dass das nicht geht. Also man hat diese Linienbusse, in die man dann halt auch ein Fahrrad reinkriegt. Und die fahren ja normalerweise auch so regelmäßig, dass man dann halt da entspannt irgendwo im Gang oder halt in diesem, wenn es so ein Gelenkbus ist, da irgendwo die Fahrräder hat. Man soll natürlich darauf achten, dass man dann halt selber daneben steht, damit das Ding nicht umfällt. Das sind ja meistens auch teure Maschinen und man will ja im eigenen Interesse nicht, dass da irgendwo was passiert.
Aber ihr seid mit dem Auto dann quasi abgereist.
Ja.
Und dazwischen...
Es war ja dann schon der vierte Tag, dass wir dann halt in die Stadt gefahren sind und dann hat man so ein bisschen Ortskenntnis und vorher schon mal so ein bisschen spioniert, wo geht die Strecke lang, wo kann man halt relativ nah parken, um dann hinterher fußläufig dann das Ganze wieder zu erreichen.
Okay, und deine Freundin sagte, dass es relativ schwierig war, in die Stadt zu kommen?
Ja, man muss ja dann, ich weiß gar nicht, wann man von dem See wieder wegkommt, weil dieser Parkplatz ja auch an dem Ausgang von der Radstrecke liegt. Die muss ja auch erstmal wieder freigegeben sein, dass man entweder aus über die Radstrecke raus kann oder dass man halt ganz außenrum in die Stadt fährt. Und wenn man dann in den Innenstadtbereich will, dann ist ja nicht nur die Radstrecke selber, sondern auch teilweise die umgebenden Straßen da schon abgesperrt. Dass man also auch so ein paar Parallelstraßen zu der aktiven Radstrecke gar nicht benutzen kann, auch wenn man halt im südlichen Bereich vom Main gar nicht so viel Berührungspunkte hat, ist da auch großzügig der Bereich abgesperrt.
Okay. Also da im Voraus gucken, wo man da langkommt, wenn man da hin und her will mit dem Auto.
Genau. Wenn man das machen will, dann sollte man sich vorher da schon so ein bisschen Ortskenntnis aneignen. Auf der anderen Seite haben natürlich dann die Begleiter auch erstmal ein bisschen Zeit, wenn man das dann morgens macht. Dann ist man auch auf seiner ersten Runde und dann kann man natürlich gucken. Aber da ist natürlich auch der Helfergedanke dabei, die wollen natürlich dann auch, dass man auf dem Rückweg nicht so weit laufen will. Da muss man irgendwie abwägen. Man muss natürlich auch gucken, dass das Auto hinterher da ist, wenn man zurückkommt. Nicht, dass man irgendwo wild parkt und die Stadt das dann erstmal für sich beansprucht hat.
Ja. Warte nochmal bei der Finishline-Party oder hast du dich mit Schlafen abgefunden. Nee,
ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber man ist natürlich dann auch erstmal so kaputt. Wollte mich natürlich auch mal duschen und ich war ja dann so kurz nach 7 war ich am Ziel. Und bis du dann diese ganzen Sachen fertig hast, du bist ja dann nochmal mindestens eine halbe Stunde in diesem Athletengarten. Da trottelst du dann ein bisschen rum, hast ein Brötchen gegessen und dann holst du deine Taschen, dein Fahrrad ab. Ich war dann tatsächlich erst so gegen 9 Uhr auf dem Rückweg. Oder gegen 8:30, glaube ich. Also ich habe irgendwann mal im Auto auf die Uhr geguckt und mich gewundert, dass es so spät ist. Das wäre natürlich fast schon so ein Zeitpunkt gewesen, dass man sagt, man bleibt da, weil das Rennen ja tatsächlich nur bis 22 Uhr ging. Mhm. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Zettel. Also ich dachte auch bis 23 Uhr, das wäre halt eine Stunde kürzer als so üblich Mitternacht. Aber es gab wohl in dem Fall in Frankfurt irgendwo dann ja, Bürger, die dann halt auch so für sich beansprucht haben, wegen Lärmpegel, muss die ganze Veranstaltung um 22 Uhr zu Ende sein.
Ist auch so laut, wenn da welche laufen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Leute dann da um den Römerberg wohnen, aber nun gut, so ist das halt. Und also ich habe es nicht gemacht, ansonsten, wenn man die Zeit hat, dann einmal sich frisch zu machen und dann dahin zu gehen, oder wenn man halt dann schon so spät da ist, dann denke ich mal, sollte man das auch wahrnehmen, sich das mal anzuschauen.
Ja, wie war der Tag danach?
Es ging eigentlich. Also ich war ja beim Rennen selber dann recht früh auf dem Rad schon K.O., dass ich da halt auch nicht wusste, wie lange ich mich da noch durchziehe. Und das Laufen war ja dann bei mir auch mehr so ein Laufen von ja, Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle. Und ich habe dann am nächsten Tag ja, positiv festgestellt, dass ich halt Treppen rauf und runter gehen kann. Was man natürlich nicht erwarten kann, wenn man den Marathon dann wirklich exzessiv läuft. Dass ich dann halt da viel Zeit gelassen habe, waren dann auch die Muskeln nicht wirklich so übersäuert, dass man halt am nächsten Tag mit den Treppen Probleme kriegt.
Wart ihr denn dann da zur Siegerehrung beziehungsweise zur Vergabe der Startplätze für Hawaii noch? Die war, glaube ich,
montags? Nee, das genau montags. Danach ist dann irgendwann, ich glaube, ab 11 Uhr Siegerehrung. Und genau. Dann gibt es wahrscheinlich auch so ein Frühstück. Und dann gibt es noch diese Slotvergabe. Mhm. Die hat vorher angekündigt, dass das dann auch außerhalb auf dem Parkplatz von dieser Eishalle, von diesem Eisstadion stattfindet. Genau. Aber das habe ich mir in dem Fall dann auch nicht angetan.
Ja. Und da kannst du dich auch laut dem Plan hier ab 11 Uhr dann schon fürs nächste Jahr anmelden.
Ja, da hätte ich mal gern gewusst, wie viele Leute das nach dem Tag gemacht haben.
Da war die Schlange wahrscheinlich nicht allzu lang.
Ja.
Ja, genau, das fällt mir gerade noch ein. Hatte ich nämlich gelesen irgendwo auf einer Internetseite und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ist. Sobald Rot ausgebucht ist, ist Frankfurt auch ein paar Stunden später ausgebucht. Das heißt, angeblich warten die Leute, ob sie einen Startplatz in Rot ergattern können und wenn sie da keinen kriegen, dann buchen sie schnell in Frankfurt.
Das kann gut sein, ja.
Also, wenn das so ist, dann, Leute, solltet ihr darauf achten, nächste Woche ist, jetzt Sonntag ist Rot und ich glaube, ab Montag kann man sich dann wieder fürs nächste Jahr registrieren. Was haben wir denn noch? Urlaub hast du wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht danach?
Nee, also ich habe den Montag dann so zur Erholung genutzt. Also wie gesagt, dann im Lauf des Mittags dann wieder nach Hause gefahren. Mhm. Und ja, dann machst du halt mal einen Nachmittag, dann versuchst du dich auf der Couch zu erholen, mal selber nicht zu kochen. Und dann ging es für mich Dienstag schon wieder ins Büro. Und ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn man eine ganze Woche Zeit hat, sich auszuruhen. Das wäre mehr sowas, glaube ich, wenn man irgendwie auf Lanzarote oder auf Mallorca einen Triathlon macht, dann kann man natürlich da auch schön eine Woche Urlaub drin anschließen. Aber so zu Hause, weiß ich nicht, muss ich auch nicht jetzt hier eine Woche auf der Couch liegen. Ich bin am Dienstag wieder ins Büro gegangen. Also man merkt am Dienstag noch, dass man so ein bisschen, ja, Matsche ist, aber
was getan hat.
Ja, aber man findet dann auch so ein bisschen ins Leben zurück, dadurch, dass halt Leute um einen rum sind, die in Bewegung sind. Und wenn man keinen körperlichen Job hat, dann geht das auch.
Ja, da sind wir schon am Ende.
Ja.
Einen kleinen Hinweis habe ich noch. Und zwar ist das Ganze, was wir hier natürlich erzählen, immer so aus unserer Sicht. Wenn das jemand anders sieht, dann gerne in die Kommentare unter dem Podcast. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an info@adrenalindrang.de. Nein, das war die falsche Adresse. hallo@adrenalindrang.de. So heißt sie. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr, als mich bei dir zu bedanken, Tobi, wieder für den tollen Bericht. Das war unser längster Bericht. Wir haben die 2-Stunden-Marke fast gerissen. 1:51 haben wir jetzt. Also, das war recht lange, aber auch sehr intensiv. Dann verabschiede ich mich bei den Gästen.
Ja, vielen Dank. Wieder dabei.
Jetzt hat Skype am Ende das ein bisschen verschluckt. Tobi hat sich verabschiedet. Ich verabschiede mich auch, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.